Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der wichtigsten Köpfe in der Welt of Coolness und New Luxury. Der Founder von High Snobiety, David Fischer. Ist eine spannende Prognose für die internationale Luxury-Lifestyle-Branche weit über das Neujahr 2022 hinaus. Was werden Kunden in Zukunft kaufen? Wo werden sie shoppen? Und vor allem warum? Und wie sehr hat die Pandemie die Beziehung zwischen Consumern und Love-Brands jetzt bereits verändert? High Snobiety-Founder David Fischer hat dazu ein viel beachtetes White Paper veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Boston Consulting. Ergebnis: A Sea of Change, wie er es nennt. Die Luxury-Industrie steht vor einer grundlegenden Transformation, weil demnächst die Generation Z für die Hälfte aller Umsätze verantwortlich sein wird. Kunden also, die mit Games wie Minecraft aufgewachsen und Social Media Native sind und die nie gelernt haben, virtuelle und reale Welt zu trennen. Digitales Shoppen heißt dann nicht mehr, dass man sich einen Sneaker oder Shirts online bestellt und anzieht, sondern dass man sich digitale Sneaker und digitale Shirts für sein digitales Ich kauft. Wir alle haben dann Avatare. Willkommen in der neuen Metaverse. Wenn bei uns im echten Leben also die Dresscodes fallen, werden unsere Avatare bald best dressed sein, wenn sie für uns in Videocalls gehen. Schon jetzt ist das ein Milliardengeschäft und es wird ein absoluter Gamechanger für die ganze Branche. Ich habe David Fischer besucht und mit ihm über The New Luxury gesprochen. Wir haben uns in seinem Berliner Headquarter getroffen. Von hier aus steuert er sein globales Powerhouse mit Büros von London bis New York. Angefangen als Blog entwickelt David Fischer Kommunikationsstrategien für alle relevanten Top-Luxury-Brands. High Snobiety ist Agentur, Consultancy, Social-Media-Channel, aber auch Online-Shop mit eigener Fashion-Linie. Spannenden Style-Koops und Drops, High-End-Magazin und Pop-Up-Store, alles in einem. Ein Besuch wie ein Blick in die Herzkammer der neuesten Trends. Aber klar, dass wir dabei auch über einen Mann gesprochen haben, der die Branche geprägt hat wie kaum ein anderer, Virgil Abloh. Viel, viel zu früh gestorben und immer noch ein Schock für uns alle. Gerade auch für David Fischer, der das Design-Genie über Jahre begleitet hat. Wir starten jetzt ins neue Jahr 2022. Es ist ja Jahr 1 ohne Virgil. Was das für die Luxury-Lifestyle-Welt bedeutet, was wir von Virgil Abloh lernen können und was von seinen Visionen für immer bleibt. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, spannende Zeitreise. Viel Spaß in der neuen Welt des New Luxury. Viel Spaß mit High Snobiety-Founder David Fischer. Willkommen bei Tomorrow, lieber David. Toll, hier zu sein im Headquarter von High Snobiety in Berlin. Schön, dich zu sehen.
Dankeschön. Froh, hier zu sein.
David, du bist super busy und dein Business ist New Luxury und du bist international einer der wichtigsten Köpfe, wenn es um die Definition geht, was ist eigentlich Coolness? Ein Mastermind auf diesem Gebiet ist, und jetzt muss man natürlich sagen, war natürlich Virgil Abloh. Er ist gestorben. Stimmt. Ja, gestorben leider viel, viel, viel zu früh. Was glaubst du, was bedeutet das für die Industrie?
Schwierige erste Frage. Wie du dir vorstellen kannst, hat Virgil Abloh eine riesengroße Rolle gespielt, besonders auch bei uns. Wir haben letztens mal geschaut, ich glaube, wir haben das erste Mal über Virgil Abloh geschrieben in 2007.
Okay, wow.
Ja, weil natürlich die meisten denken, dass Virgil Abloh ja aus dem Nichts kam und dann direkt diese Louis Vuitton-Rolle übernommen hat. Und wir dann immer sagen, ja, so ganz aus dem Nichts war es dann doch nicht. Er war schon relativ lange tätig in dieser Welt, in der wir uns da befinden. Und ja, deshalb für uns natürlich also extrem traurig, weil er so unfassbar viele Türen geöffnet hat, das Mindset im Luxus verändert hat, Diversity im Luxus vorangetrieben hat. Und jetzt Diversity nicht nur im traditionellen Sinne, sondern natürlich auch die Diversität von Ideen da ganz stark vorangetrieben hat. Also es war, kann man nicht anders sagen, schon ein sehr, sehr großer Schock.
Niemand hat es gewusst, dass er so krank ist. Ich nehme an, Ihr werdet es auch nicht gewusst haben?
Nein, also ich habe mal gehört gehabt, er hat ja vor, glaube ich, 1,5 Jahren oder so mal ein Sabbatical gemacht für ein paar Monate. Und ich glaube, da war schon vielen bewusst, dass da irgendwas ist und dass das auch nicht ganz ohne ist. Aber ich habe natürlich gedacht, wie er dann zurückkam und ja auch genauso, also genauso stark zurückkam mit DJ-Sets 4-mal die Woche und 6 Kollektionen und Kollaborationen ohne Ende, bin ich natürlich davon ausgegangen, er hätte das überwunden. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, mir jetzt auch nicht, dass es ihm bewusst war, dass es jetzt so schnell geht. Ja, ich glaube schon, dass es eher plötzlich jetzt kam und es dementsprechend ja noch so viel trauriger auch ist. Ja, ganz schlimm.
Wie hast du davon erfahren, von seinem Tod?
Um ehrlich zu sein, ich habe das, glaube ich, über Instagram erfahren. Ich glaube, da kam mir diese Message auf dem Off-White Instagram oder ich glaube sogar auf seinem eigenen, auf dem Virgil Abloh Instagram. An dem Sonntag und konnte es kaum glauben, weil wir haben auch an einigen Projekten gearbeitet, auch mit ihm und seinem Team, die dann teilweise nur ein paar Tage später lancieren sollten und war dementsprechend ein ganz großer Schock, weil wir mit dem Team wirklich in regem Austausch waren und da wirklich bis zur letzten Sekunde ganz normal geplant wurde. Also es war jetzt nicht wochenlang, dass man gemerkt hätte, da ist was im Busch oder so. Und man hat ja auch gehört, dass Virgil ganz normal die Woche davor noch seine Show in Miami geplant hat und Leute eingeladen hat und alles Mögliche. Also ich glaube, es kam für alle inklusive seiner Familie sehr, sehr plötzlich.
Ja, absolut. Ich meine, es gab einige Brands wie Mercedes, die Präsentation des Maybach bei Virgil Abloh machen wollten. Dann gab es natürlich die Louis Vuitton Fashion Show. Wir von Icon, dem Stilmagazin der Welt am Sonntag, hatten ein Interview mit ihm, was geplant war. Also von daher, glaube ich, war das für alle sehr, sehr plötzlich. Ihr wart ja auch in Miami bei der Art Basel. Wie habt ihr das erlebt? War das eine Glocke des Schweigens oder wie hat sich das plötzlich angefühlt?
Ja, es war surreal. Ich konnte dann leider nicht fliegen. Er sollte eigentlich auch da sein, aber ein großer Teil von unserem Team war da. Wir haben ja zum einen ein Thema lanciert unter dem Deckmantel High Art. Das ist eins unserer Flagship-Themen, dann Pop-Up-Store und eigenes Magazin und alles und haben unter anderem auch ein paar Kundenprojekte vor Ort gehabt. Und genau, es war, glaube ich, die große Frage für alle, wie sich jetzt das Ganze ausspielt eigentlich in diesen Tagen. Und ich glaube, es wurde letztendlich ein ganz besonderer Moment für alle, weil ich glaube, Virgils Freunde und engster Kreis hat sich dann letztendlich wirklich entschieden, das so auszuleben, wie Virgil das auch gerne gehabt hätte. Und dann gab es ja, wie gesagt, diese riesengroße Louis Vuitton Show mit Afterparty und Konzert und mit diesem Drone-Spektakel. Und ich glaube, letztendlich haben alle gesagt, nee, wir ziehen jetzt die Woche durch und feiern ihn in seiner ganzen Größe und für die Influence, die er auf uns alle hatte. Und ich glaube, es war so eine Mischung aus Traurigkeit natürlich, tiefer Trauer für viele, aber gleichzeitig auch nochmal so ein Auferleben von seinem Spirit. Und er war ja, also ich bin wirklich einer der ganz wenigen Menschen, es konnte ja niemand ein schlechtes Wort über Virgil Abloh sagen. Also jeder, der ihn dann einmal getroffen hatte, ja, ich glaube, viele sind vorher skeptisch, ja, untraditionell, wie er in den Markt gekommen ist und kein ausgebildeter Designer und übernimmt diesen Job. Gab es ja schon, ich glaube, er hat unfassbar starken Gegenwind immer genossen in seiner Karriere, den er überwinden musste. Und gleichzeitig jeder, der ihn getroffen hat, konnte eigentlich nur Nettes über ihn sagen, weil er einfach so ein Stehaufmännchen, so ein positiver Typ war, unfassbar intelligent und eigentlich aus allem nur das Beste rausgeholt hat, immer das Beste auch für andere wollte, junges Talent gefördert hat wie kein anderer. Und ich glaube, in dem Sinne wurde dann eigentlich diese Woche dann doch zu etwas Positivem, auch innerhalb dieser Trauer.
Du hast gerade nebenbei einen Satz gesagt, der eigentlich ein ganz wichtiger sein könnte, weil du sagtest, den Influence, den er hatte.
Ja, oder hat. Ja, genau. Also hatte, muss man jetzt mal schauen. Ich glaube, wir hoffen natürlich alle, dass diesen Wandel, den er da auch zum Teil gefördert hat und herbeigeführt hat, dass der weiter bestehen bleibt, dass der weiter gelebt wird. Der Luxusmarkt hat sich ja extrem stark verändert. Und also wir dokumentieren ja den Luxusmarkt seit jetzt 16 Jahren. Es war kommen aus der Street Culture, Sneaker Culture Ecke, aber haben das ja immer, also haben eigentlich diese Barrieren, die es da traditionell gab, nie wirklich gesehen bzw. gelebt. Das hat der Markt lange anders gesehen, aber hat sich natürlich stark verändert. Besonders in den letzten 5, 6, 7 Jahren nochmal. Und ich denke, das wird auch bestehen bleiben. Und aber da war, wir hatten natürlich einen ganz großen Verfechter dieses Mindsets an einer ganz wichtigen Position sitzen, der das extrem stark, vielleicht so wie kein anderer, auch gefördert hat.
Wenn ich jetzt durch die Städte gehe, sehe ich natürlich vor allem Louis Vuitton-Shops Schlangen. Die Fans der Brand stehen an und wollen jetzt erst recht wahrscheinlich was kaufen. Was ist dein Blick auf Louis Vuitton? Wie hart trifft die das?
Schwierige Frage. Also ich glaube, alle sind gespannt, wie sie jetzt die Position neu besetzen. Ob sie jetzt jemanden nehmen, den vielleicht ein Virgil auch geco-signed hätte, oder ob sie es vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lassen und sagen, wir nehmen jetzt jemanden, der eher ein bisschen Status quo weiterfahren lässt. Ja, ist glaube ich, keine einfache Position, in der sie da gerade stecken. Weil ich glaube, sie müssen ja auch aufpassen, dass sie ja jemanden nehmen, der, ja, der, also dass es jetzt nicht negativ aufstößt, dass er nach Virgil Abloh kommt. Das ist jetzt kein normaler Designerwechsel. Das ist, glaube ich, auch keine einfache Position zu füllen für denjenigen, der den Job übernimmt. Ich glaube, wir sind da alle sehr gespannt. Aber ich glaube, Louis Vuitton, so wie vielleicht kein anderes Luxuskonglomerat, hat ja schon für sich verstanden, wie sie ihre Marken verjüngen. Ich meine, es gab ja nicht nur Virgil Abloh in den letzten Jahren. Kim Jones war ja da auch ein sehr großer Verfechter, hat eigentlich das Bett gedeckt oder hat den Tisch gedeckt für Virgil gewissermaßen. Er kam ja damals mit der Supreme-Kollaboration und mit der, Hiroshi Fujiwara-Kollaboration. Das waren so die ersten großen Projekte zwischen Luxus und der Streetkultur. Es gibt Matthew Williams, der ja auch aus Virgils Reihen kommt, der bei Givenchy sitzt. Es wird bald Nigo geben bei Kenzo. Wir sehen gerade ganz stark, wie die Marke Tiffany verjüngt wird. Also man merkt ja schon generell bei Louis Vuitton, dass da sehr viel passiert und dass sie gewissermaßen das New Luxury-Verständnis verinnigt haben und auch ganz gut verstehen, wie sie das zu navigieren haben. Deshalb glaube ich und hoffe ich natürlich, dass da die richtige Entscheidung getroffen wird.
Aber das muss sich natürlich erstmal ein Designer oder eine Designerin trauen, auch Nachfolger von Virgil zu werden, weil
Absolut.
Das sind ja die XXXL Fußstapfen, in die man da reintritt.
Ja, ist klar. Das ist auf keinen Fall einfach. Ja.
David, du hast es gerade erwähnt, du kennst Virgil eben schon eigentlich from the beginning. Seit 2007 hast du gesagt, du kennst ihn nicht erst, als er 2018 Louis Vuitton übernommen hat. Als er angefangen hat bei Louis Vuitton, gab es ja nicht nur Applaus 2018. Er war Er war der erste afroamerikanische Creative Director in diesem Business, im Luxury-Business, und viele haben das skeptisch gesehen. Hast du ihm das damals zugetraut, dass er das erreicht, was er erreicht hat, oder hat es dich auch überrascht?
Es hat mich natürlich schon ein bisschen überrascht, dass sich Louis Vuitton traut, jemandem wie ihm diese Position zu geben, aber ich glaube, ihm habe ich es von Anfang an zugetraut, also weil er hat ja auch zu dem Zeitpunkt gab es schon Off-White, was sehr erfolgreich global gewachsen ist. Es gab schon Bintrill als kleine Lifestyle-Marke und Musikkonstrukt, was er sich da aufgebaut hatte. Er hat jahrelang Erfahrung gehabt in der Zusammenarbeit mit Kanye West und seinem Yeezy-Geschäft, was es da schon gab. Und ich glaube, Virgils Stärke war ja eigentlich immer, klar, er konnte auch Produktdesign, aber ich glaube, was er wirklich besser konnte als alle anderen, war wirklich die Kommunikation mit dieser neuen Audience, mit der New Luxury Audience global. Und dementsprechend, glaube ich, haben wir, glaube ich, schon alle gedacht, dass es sehr interessant werden wird. Ja. Und gut, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, bei so Häusern wie bei Louis Vuitton sitzt ja auch nicht alleine und designst da die Kollektion, sondern gibt es ja einen relativ großen Apparat, der da hinter dir steht. Ich glaube, das hat ihm dann auch erlaubt, das zu machen, was er am besten kann und dem Ganzen seinen Twist zu verleihen und sich aber dann eigentlich eher um die größere Story zu kümmern. Ja. Und das war eigentlich auch das Starke jetzt die letzten Jahre. Also wenn man gesehen hat, wie er diese Kampagnen aufgebaut hat, wie er diese Fashion-Shows aufgebaut hat und wie er da wirklich auch jedes Mal neue Barrieren runtergerissen hat, sei es mit den Models, die da gelaufen sind und mit der Mode, die gemacht wurde, den Kollaborationen, die eingegangen wurden mit Nike auf einem Air Force One, mit Nigo auf einer Kollektion. Also und ich glaube, da wussten wir alle, dass er da auf jeden Fall viel im Petto hat.
Was war deine Verbindung zu ihm? Wie bist du auf ihn aufmerksam geworden? Ich kenne natürlich unglaublich viele Leute, die sind ihm gefolgt, Virgil Abloh. Du bist einer der wenigen, die ich kenne, denen er gefolgt ist, sowohl auf deinem Account als auch bei High Nobiety ist Virgil Abloh als Follower genannt.
Ja, ich glaube, also allein weil wir schon beide so lange in diesem Markt unterwegs sind, glaube ich, kam das auch sehr natürlich. Wir waren jetzt nicht die engsten Freunde, aber kennen uns schon sehr lange, sind uns natürlich ganz oft über den Weg gelaufen. Ich kannte ihn vor Off-White, kenne auch die New Guards-Gruppe, die ihn damals reingeholt hat, kannte ich vor ihm auch sehr gut. Also habe das wirklich alles ja live miterlebt, jeden, in Anführungszeichen, Karriereschritt seinerseits. Er hat ja auch ganz früh selbst geblockt auf thebrilliance.com. Das war so ein ganz kleiner, nischiger Blog aus Chicago, den er mit zwei Freunden betrieben hat. Also selbst da kannte ich ihn schon und hab ihm schon gefolgt. Dementsprechend, das verbindet natürlich schon sehr stark. Und gewissermaßen haben wir ja auf unterschiedliche Arten und Weisen die gleichen Themen fördern wollen. Ja, wir wollten beide Street Culture in die Welt tragen. Und er hat sich da, braucht man keine Hilfe machen, das deutlich größere Sprachrohr dann irgendwann aufgebaut und hat da einfach wahnsinnig Einfluss gewonnen. Aber ja, wir waren natürlich die letzten 10, 15 Jahre einfach parallel im gleichen Markt unterwegs und dementsprechend, glaube ich, hat man einfach unglaublich viel Respekt füreinander und sieht viele Dinge ähnlich. Ja.
Was hast du von ihm gelernt?
Ja, ich glaube, dass Beeindruckendste für mich war letztendlich immer diese Attitude, die er hatte, dass er sich von nichts hat abbringen lassen, seinen Weg weiter zu gehen. Und ich meine, das war ja auch, glaube ich, jetzt nochmal eins dieser Quotes, was ganz stark aufgegriffen wurde, wo er sagt, dass du darfst dir niemals einreden lassen, dass du dir nicht deine Wünsche erfüllen kannst oder dass du nicht deinen Weg gehen kannst und dass man damit einfach gar nicht seine Zeit verschwenden darf. Und gerade wenn man auch selbstständig ist und eine eigene Marke hat oder eine eigene Firma, man hat natürlich andauernd irgendwelche Doubts, ist das jetzt das Richtige und ist das auch cool und verstehen das auch alle. Und ich fand es einfach immer so unglaublich beeindruckend, wie er sich da überhaupt nicht von seinem Weg hat abbringen lassen. Und das einfach durchgezogen hat und das immer mit einer Positivität seinesgleichen. Also fand ich unfassbar beeindruckend und auch sehr, sehr inspirierend. Ich musste mir das auch immer wieder anschauen und verinnerlichen. Also jetzt auch nicht erst seit er verstorben ist, sondern auch vorher schon, fand ich es immer extrem beeindruckend, wie er da einfach immer sein Ding gemacht hat. Weil er hat ja, also wie gesagt, er hat ja wirklich unfassbar starken Gegenwind auch bekommen an gewissen Punkten seiner Karriere und hat sich da einfach von nichts abbringen lassen.
An was denkst du da, wenn du sagst, er hat Gegenwind bekommen?
Ja, ich glaube, er hat bei Off-White Gegenwind bekommen, weil die Marke nicht ernst genommen wurde. Er hat bei Louis Vuitton Gegenwind bekommen, weil er als Designer nicht ernst genommen wurde. Er hat bei Nike Gegenwind bekommen. Warum soll denn jemand wie er, warum darf der so viele Turnschuhe designen? Und ist er überhaupt jemand in der Sneaker-Kultur, der so viel Einfluss haben darf? Und hat eigentlich in jedem Schritt, also musste sich, kann man nicht anders sagen, jeden Schritt wirklich erkämpfen über teilweise über einfach Qualität, über Relevanz. Und ich glaube, er hat irgendwann so eine unfassbare Relevanz erreicht gehabt, dass ja, also nur noch die wenigsten wirklich dagegen anhalten konnten und er dann auch wirklich die meisten überzeugt hatte. Und wie gesagt, ich glaube, jeden, den er nicht überzeugt hatte, dann spätestens, wenn man ihn wirklich live getroffen hat, weil er ja, einfach ein echt beeindruckender Mensch war.
Ich fand bei ihm nicht nur die Relevanz so beeindruckend, sondern vor allem auch das Tempo, mit dem er gearbeitet hat.
Ja, ich glaube, das hat niemand verstanden. Genau. Also ich glaube, das hat niemand verstanden, wie das funktioniert hat. Und ich werde auch nie vergessen, vor Jahren schon habe ich mal auch die NewGuards-Leute wieder getroffen und dann haben die mir so ein bisschen erzählt, wie sie denn überhaupt mit ihm arbeiten, weil das ist ja das andere. Ich glaube, du musst natürlich auch fähig sein, mit ihm dann so zu arbeiten, weil er auf so vielen Hochzeiten immer getanzt ist, wortwörtlich. Und ja, also das war, fand ich auch unfassbar beeindruckend, aber das war halt auch, er hat einem gezeigt, was in seinem Fall leider sehr kurzen Leben doch alles möglich ist. Also das, ich glaube, der hat dreimal so viel gemacht, wie wir alle in unserem vollen Leben machen werden. Und das war schon der Wahnsinn. Ja. Die Pace, die er da vorgelegt hat und ja, und in jeglicher Hinsicht, ja, von Hip-Hop-DJ zu Techno-DJ zu Mode, zu Interior, zu Turnschuhe, also er hat sich da zu Kunst, ja, hat auch mit Takashi Murakami Kunst zusammen gemacht, hat sich da wirklich nichts nehmen lassen. Ja.
Ich war teilweise überrascht, dass es ihm auch gelungen ist, dass seine Marke nicht verwässert, weil natürlich...
ich glaube, das hat jeder gedacht und wir inklusive, ja, weil man hat natürlich gedacht, okay, was passiert, wenn du einmal diesen Pace nicht mehr hältst? Ja, und weil man ja auch gedacht hat, es ist unmöglich, immer diesen Pace zu haben. Und weil er einfach so omnipräsent war, also ich glaube, die meisten würden auch sagen, zu präsent, ja, um das aufrechtzuerhalten. Ja, und im Gegenteil. Und man hat das Gefühl gehabt, und jedes Mal, wenn man das Gefühl hatte, okay, das war jetzt echt das i-Tüpfelchen, mehr geht nicht, ja, und dann hat er irgendwie nochmal einen oben drauf gesetzt. Das war schon beeindruckend.
Ja, ich sag mal, von einem durchsichtigen Remover-Koffer bis hin zu einer Evian-Flasche. Also wirklich alles gemacht, alle Genres gesprengt und von nichts Zeit gemacht.
Absolut.
Du hast einen wichtigen Punkt gesagt, dass er Kommunikation verstanden hat wie kaum ein anderer. Und wenn man sich mit deiner und eurer Arbeit auseinandersetzt, habt ihr ja ein White Paper veröffentlicht, wo es um New Luxury geht, um den Report New Luxury, den ihr zusammen macht mit Boston Consulting und wo es auch darum geht, wie hat sich die Landscape verändert? Wie sind heute Consumer? Wie müssen Brands kommunizieren? Und wenn ich dich richtig verstehe, können da eigentlich fast alle von Virgil Abloh lernen, oder?
Absolut. Also ich glaube, bei uns war ja so das Hauptlearning, also beziehungsweise in diesen White Papers in den letzten Jahren, es ging einmal um das Thema New Luxury, dass wir gesagt haben, das Verständnis von einem jungen Menschen vom Luxus hat sich verändert. Ja, es geht nicht mehr nur um Heritage und Craftsmanship und Price. Das ist immer noch wichtig, aber das ist halt nicht mehr das Ein und Alles. Sondern es geht um Access und Knowledge. Ja, wie man überhaupt an diese Produkte herankommt und was man über diese Produkte weiß. Und das andere ist dann natürlich der Konsument selbst, wie sehr sich der Konsument verändert hat. Und dass dieser Konsument eigentlich davon ausgeht, permanent von diesen Marken inspiriert zu werden. Und das hat Virgil, glaube ich, wie kein anderer verstanden und hat dementsprechend diese Audience wie kein anderer permanent inspiriert, permanent. Ich meine, Virgil Abloh Stories, es gab ja nie unter 30, 40 Stories bei ihm am Tag auf Instagram. Das war der absolute Wahnsinn, was auch für ein Pace da immer war. Und ich glaube, das war er auch wirklich selbst. Ich glaube nicht, dass er da 5 Leute als Social-Media-Team sitzen hatte, sondern es war wirklich er, der einfach dieses Bedürfnis hatte, permanent zu sharen und der auch sehr transparent mit allem umgegangen ist, was ja auch sehr disruptiv war. Wenn man sich erinnert, wie er seine Nike-Kollaboration vermarktet hat, hat ja Schuhe gesehen fast für 2 Jahre, bevor sie wirklich dann beim Handel waren. Und 2 Jahre lang hat er Schuhe an Basketballer geschickt, an Rapper geschickt, an seine Community geschickt, an seine Freunde geschickt, persönlich getaggt und Namen draufgeschrieben. Und er hat ja wirklich den Sneaker-Fan verrückt gemacht. Die Leute konnten es ja kaum abwarten, wie endlich diese Schuhe in den Markt gekommen sind. Und diese Transparenz, das war ja vorher immer ganz klassisch, ein Produkt wird designt, das wird niemandem gezeigt, dann kommt irgendwann ein Press-Release, da wird dann der Schuh einfach gezeigt und dann gibt es halt ein Verkaufsdatum und damit hat sich das Thema gegessen. Und er hat eigentlich die Audience am ganzen Prozess teilhaben lassen. Wie er diese Schuhe designt hat, dann hat man Bilder gesehen mit ihm und einem Skalpell, wie er am Schuh rumgemacht hat und was abgeklebt hat und was gemalt hat. Und dann hat man irgendwie gesehen, wie er irgendeine WhatsApp an irgendeinen Nike-Designer schickt und hat die Audience auf diese ganze Reise mitgenommen. Und ich glaube, diese Transparenz zeigt ganz schön, wie sich der Markt verändert hat, wie sich Kommunikation verändert hat. Und ja, und das hat er einfach unfassbar gut verstanden. und war ja dementsprechend auch wirklich immer 24/7 im Austausch mit seinen Fans und mit seiner Community. Und ja, wir sprechen auch immer gern davon, dass eine Marke heutzutage ein Universum um sich herum aufbauen muss. Ein Universum, das es dann ihrer Kundschaft, ihrer Community erlaubt, permanent im Austausch mit ihnen zu sein. Und genau das hat er gemacht. Es gab so viele Berührungspunkte mit ihm und mit seinen Marken, mit denen er gearbeitet hat. Und genau darum geht es, glaube ich, auch heutzutage als Marker. Also er hat das live sehr schön vorgelebt letztendlich und auch genau das, was unsere Reports letztendlich genau gezeigt haben. Und genau, und dementsprechend, wir sehen es ja als unsere Aufgabe dann genau darin, eigentlich unsere Markenpartner auch zu unterstützen, diese Universen aufzubauen, ihre Kommunikation anzupassen, auch das Thema Kollaboration richtig zu verstehen und richtig zu exekuten, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten, die Produkte richtig zu aktivieren im Markt. Und eigentlich das, was er gelebt hat, das ist letztendlich unser Day-to-Day-Job auch hier bei Heisnerbeit.
Dann lass uns bitte mal reingehen in dein Business. Kommunikation à la Virgil Abloh bedeutet ja auch, das ist End-to-End-Communication. Er hat eben über seine Social-Media-Accounts direkt mit dem Konsumenten Kontakt gehabt. Das haben ja andere Luxury-Brands nicht gemacht. Für die war das ja normal. Sie haben eine Fashion Week gehabt oder eine Uhrenmesse. Da wurden dann Kunden eingeladen, denen wurden ein paar Produkte gezeigt. Dann hat man Werbung geschaltet und dann hat man gehofft, dass er schon irgendwie beim Konsumenten ankommt. Aber wenn ich deine Reports lese von Heisnobiety, bin ich sicher, das reicht heute nicht mehr.
Absolut. Genau. Und ich glaube, wenn man sich jetzt die Marken anschaut, die sehr erfolgreich sind bei dieser jungen Luxus-Audience und bei diesem jungen Luxus-Konsumenten, dann merkt man auch, dass sich da die Kommunikation einfach komplett verändert hat. Ja, wenn man sich anschaut, wie das ein Demna bei Balenciaga macht, wo dann gibt es einmal das Red Carpet Event mit Kino und mit Simpsons-Kollaboration und dann jetzt haben sie diese 90s Fashion Show gestaged, wo diese VHS-Kassette verschickt wurde und wo einfach permanent etwas passiert, ja, und permanent das Universum um Balenciaga weiter ausgebaut wird und die Touchpoints, die da geschaffen werden. Ja, also auf einmal kann sich jemand über die Simpsons an Balenciagas herantasten, wäre unvorstellbar gewesen bei einer Luxusmarke. Und so werden natürlich ganz viele Touchpoints da geschaffen, um viel kommunizieren zu können. Ja, musst ja auch irgendwas kommunizieren können. Ja. Dementsprechend muss auch viel passieren. Und es geht da auch, glaube ich, ganz stark um ganz viele References aufbauen, die Audience aufschnappen kann und mit der es die Audience verbinden kann. Und genau, und das merkt man jetzt ja bei ganz vielen. Deshalb gibt es bei einem Tiffany dann auf einmal ein Supreme-Projekt, kurz danach ein Patek Philippe-Projekt, ein Daniel Arsham-Projekt, ein Beyoncé und Jay-Z-Moment. Also das ist ja schon eine unfassbare Pace. Ja? Ich meine, gefühlt haben wir alle seit 20 Jahren kein Wort von Tiffany gehört und auf einmal hören wir von Tiffany alle 4 Wochen. Ja, und das haben wir bei Rimowa gesehen, gab es ja auch einen relativ starken Wandel, wo dann auch, wie gesagt, die neuen Kollaborationen kamen, eine neue Kampagne mit einem LeBron und mit einem Kim Jones und ja, wo interessante Persönlichkeiten eingeladen wurden, die Marke neu zu interpretieren. Und genau, deshalb die Marken, die das verstehen, man merkt jetzt hier auch relativ viel aus dem LVMH, aus der LVMH-Welt, aber gut, andererseits Gucci und Balenciaga machen das auch sensationell. Dann merkt man schon, wie jetzt diese Marken, es hat zwar lange gebraucht, aber wirklich jetzt schon verstanden haben, dass sie da disruptiver sein müssen, aktiver sein müssen, sich öffnen müssen, ja, dass es nicht mehr um Exklusivität geht, sondern um Inklusivität gegenüber diesem Kunden, der wirklich teilhaben möchte an dem, was ihnen da gezeigt wird und was da passiert. Aber es ist eine spannende Zeit, das jetzt zu erleben. Ja. Also, wie gesagt, wir schreiben darüber seit 16 Jahren, hat sich natürlich schon sehr, sehr stark verändert alles.
Aber David, wenn du sagst Universe, dann ist das ja mehr als Universe, was noch viele sich so vorstellen, als Brands zu sagen, okay, ich habe meine Klamotten und ich habe meine Accessoires, das ist doch schon ein Universum. Du siehst da mehr als just Product.
Ja, absolut. Es geht ganz viel um Experience natürlich auch. Also wirklich teilhaben können, interagieren können mit der Marke und nicht nur, indem ich ein Produkt kaufe oder mir ein Produkt anschaue. Also es geht, geht da ganz klar um, um ganz, wie gesagt, es geht um viele Touchpoints schaffen um die Marke herum. Und der Einkauf ist einer dieser Touchpoints. Aber ich glaube, das Wichtigste ist letztendlich, dass diese Marken auf einmal permanent inspirieren müssen. Und das ist, glaube ich, eine ganz neue Aufgabe. Also anstatt jetzt irgendwie zweimal im Jahr die Cruise Collection Show und dann super Backdrop und wunderschön. Ja, das ist inspirierend, aber das musst du jetzt 365 Tage im Jahr machen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, weil dieser junge Konsument wacht halt nicht morgens auf und sagt, ja, okay, ich brauche einen neuen Gürtel, läuft ins KDW, sieht da zum ersten Mal Gucci und sagt, ah super, den nehme ich jetzt. Nee, sondern der Kunde hat halt das Gucci-Fest gesehen. Der Kunde hat die Gucci Fashion Show in L.A. gesehen vor ein paar Wochen. Der Kunde hat das Hacker-Projekt zwischen Gucci und Balenciaga gesehen. Ja, und das hat das alles irgendwie auf irgendeine Art und Weise abgespeichert und entscheidet sich dann, ich brauche einen Gürtel und weiß dann aber schon, ich finde Gucci cool. Aus diesen vielen Gründen und kauft sich dann den Gucci-Gürtel. Aber du musst halt diese ganzen Inspirationen muss halt schon gegeben haben, weil die Entscheidung, etwas zu kaufen, findet nicht mehr im Laden statt, sondern diese Entscheidung ist schon lange vorher gefallen aufgrund einer Ansammlung von Inspiration, die du diesem Menschen mitgegeben hast. Und ich glaube, das ist das Spannende heutzutage. Ja? Und das ist natürlich auch schwer zu verstehen, weil vorher haben alle immer nur gesagt, okay, aber how can I measure it? Ja, es geht nur um, okay, was ist die Conversion hier? Und aber okay, wie viele Autos habe ich denn jetzt damit verkauft? Oder wie viele Taschen haben wir jetzt damit verkauft? Mit dem Gucci-Fest hast du vielleicht direkt gar keine Tasche verkauft, aber indirekt wahrscheinlich ganz, ganz viele.
Und eure Empfehlung ist auch, wirklich weit wegzugehen vom Produkt. Bei euch beispielsweise in einem White Paper aufgeführt ist das Gucci-Restaurant, was sie mit Massimo Bottura machen, oder Balenciaga, dass sie plötzlich Videogames machen, was ja eigentlich mit dem klassischen Produkt überhaupt nichts zu tun hat.
Aber ja, da sind wir wieder beim Thema Inspiration, ja, weil man natürlich in die Welt dieser Marken, in das Universum dieser Marken eintaucht und unterbewusst natürlich schon, ja, da Messages ankommen und man da bespielt wird. Und deshalb, klar, sind die Experiences sind unfassbar viel wert. Und wie gesagt, ich meine, wenn man jetzt wirklich das ganze Jahr, 365 Tage lang, diesen Kunden bespielen muss, dann kann man ihn ja nicht nur mit Produkt jede Woche neu bespielen. Also es ist ja auch unmöglich. Und dementsprechend sind, klar, ist Content King natürlich, ja, also Content, Content, Content. Und wie generierst du diesen Content? Zum Großteil über Experiences. Deshalb glaube ich, geht das Thema Fashion Show auch nicht wirklich weg, ja, weil vor ein paar Jahren hieß es ja, komm, Fashion Week, das wird es bald nicht mehr geben. Aber ich glaube, die Marken haben dann irgendwann gemerkt, warte mal ganz kurz, der Wahnsinn, wie viel Content wir mit diesem einen Event generieren können und dass wir wirklich einen Moment schaffen können, der durchbricht. Ja, weil ich glaube, das ist ja die Konversation, die wir eigentlich mit allen Marken permanent führen. Sie müssen es schaffen, durch diese Flut an Themen, Stories, Kollaborationen, die jeden Tag, ich meine, jeden Tag kommen bei uns auf Instagram per E-Mail, flattern 10, 15, 20 Themen rein. Und du musst es ja irgendwie schaffen, ab und zu mit deinem Messaging da durchzukommen und musst schaffen, dass es ankommt beim Konsumenten. Und darum geht's, ja. Und das ist, glaube ich, mittlerweile dann immer eine Vielzahl an verschiedensten Sachen. Content plus Experience plus Influencer plus Produkt. Ja? Das muss alles zusammenkommen. Und wenn dann alle kommunizieren, dann schaffst du es auch, dass es irgendwo ankommt. Ja? Also man merkt es ja immer jetzt irgendwie bei so einer Tiffany Patek Philippe Uhr, da hast du dann die Auktion, von der du hörst, und dann siehst du es bei Alexandre Arnault auf Instagram und dann bei dem Watchblog, den du folgst auf Instagram, und dann bei uns siehst du es auf Instagram, und auf einmal merkst du, okay, das Thema hat richtig Power und kommt wirklich an und kommt auch da an, wo vielleicht sonst ein traditionelles Uhrenthema sonst nicht angekommen wäre.
Aber es gibt in Sachen Kommunikation da schon eine Verschiebung. Du hast gerade noch mal diesen Begriff genannt, Content is King, was ja viele immer lange gesagt haben. Wenn ich jetzt euer Post-Pandemic-White-Paper lese, wer ist der neue Luxuskonsument? Da gibt es eine Formulierung, dass Consumer is King, Content is Power. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dieser Wandel, dass gar nicht mehr Content King ist, sondern Consumer King, aber das einfach Content Power bedeutet, finde ich sensationell.
Ja, ich glaube, also was wir auch immer gern sagen, ist Product is Content and Content is Product. Also ich glaube, man kann die beiden gewissermaßen gegeneinander austauschen. Weil, wie gesagt, ein super Produkt ohne Story ist nichts, aber eine super Story kann auch ohne Produkt was ganz Starkes sein heutzutage. Wie gesagt, wir kommen natürlich auch aus dem Publishing, aus dem Storytelling, letztendlich alles, was wir machen, sei es irgendwie Cultural Consulting oder wie gesagt, die Marketing Services, die wir betreiben oder E-Commerce, was wir selbst betreiben, letztendlich hat alles als Fundament Storytelling. Und dementsprechend ist natürlich auch alles bei uns dann immer über Storytelling aufgebaut.
Ja, und mehr Fragestellungen denn je, als jemals zuvor. Das muss man ja einfach sagen. Fashion Weeks hast du erwähnt, Fashion Schauen hast du erwähnt, mit dem Blick auf Post-Pandemic. Hältst du die noch für sinnvoll oder denkst du, das kann man heute anders inszenieren?
Halte ich es noch für sinnvoll? Also ich glaube, es funktioniert einfach noch zu gut. Ja, und ich habe gerade lustigerweise gerade letzte Woche mit Alexandre de Betac drüber, der ganz viele der Schauen produziert, haben wir drüber gesprochen. Er meinte auch, also das wird auf gar keinen Fall weggehen. Also er hat jetzt natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse, dass es so bleibt. Aber wie gesagt, er sieht es ja selbst, aber er produziert mehr denn je. Und im Gegenteil, eigentlich werden jetzt einfach noch zusätzlich zu den normalen Fashion Weeks, werden dann noch diese Überschauen produziert. Sei es jetzt mit Gucci auf dem Sunset Boulevard oder wie gesagt, Saint Laurent vor Jahren, dann Malibu am Strand, oder werden eigentlich noch größere, noch beeindruckendere Schauen produziert. Wie gesagt, ich glaube, alles, damit es durchbricht, ja, damit diese Marken wirklich schaffen, auch bei ihrem Konsumenten dann anzukommen. Und da geben einem natürlich diese Großevents unglaublich viel Meat on the Bone. Ja. Also ich glaube, ja, du kannst Talent aktivieren, kannst Produkt aktivieren, kannst diese Menschen wirklich in deine Markenwelt einladen. Und dementsprechend, glaube ich, also wird sich da am Thema Fashion Week jetzt erstmal nicht viel ändern. Ja, es ändert sich natürlich an sich, das Thema ändert sich, ja, wie eine Fashion Show aussieht und wie da präsentiert wird. Und Fashion Week jetzt in Paris ist ja auch weit mehr als Laufsteg. Ich meine, es ist ja also hunderte Events, die da drumherum passieren und abends und tagsüber und Präsentationen. Also das ist ja wie eine Art Plattform letztendlich. Und diese Plattform ist aber, glaube ich, weiter relevant. Und man muss schauen, ob alle Fashion Weeks weiter relevant bleiben. Ich glaube, das wird vielleicht schwieriger. Gerade jetzt, wo man vielleicht doch ein bisschen weniger unterwegs ist. Aber ich glaube, eine Paris Fashion Week wird weiterhin sehr, sehr relevant bleiben und auch eine große Rolle spielen bei allen.
Aber um relevant zu bleiben und um to cut through the noise, wie es immer heißt, überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen, reicht es vermutlich nicht mehr, was ja einige Brands anfänglich gemacht haben, zu sagen, okay, wir machen unsere One-Way-Show und wir streamen die mal live auf Social Media.
Genau,
und
das dann ist kommen alle. Genau, wir machen das und dann kommen natürlich einfach alle und gucken zu und finden das super. Genau, ich glaube, die müssen sich natürlich schon mehr anstrengen, um da Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wie gesagt, ich glaube, da sind wir dann wieder beim Thema jetzt Gucci oder Balenciaga oder auch LVMH mit Virgil. Das waren natürlich ganz andere Produktionen, die da letztendlich stattgefunden haben. Ja, Virgil hat ja die letzten paar Male wunderschöne Filme produziert gehabt, sehr aufwendig. Also wirklich auch Content, der nach der Show weiterhin sehr wertvoll ist und wirklich auch ankommt. Balenciaga, wie gesagt, die dann einerseits den Catwalk, also den Red Carpet haben, der dann zur Fashion Show wurde, ohne dass die Leute es überhaupt realisiert haben. Und dann wurde noch diese 8-Minuten-Folge Simpsons gezeigt. Also da merkt man ja auch, es geht also dann gar nicht mehr so im Detail darum, dass man das Kleid jetzt wirklich genau sieht und dass man die Mode bei der Show wirklich genau sieht, sondern es geht eigentlich mehr darum, wie gesagt, diesen Moment, der ankommt, zu schaffen. Und da, wie gesagt, muss man natürlich deutlich mehr machen, als einfach ein paar Models auf den Laufsteg zu schicken. Das ist sicherlich wahr, ja.
Ihr habt ja auch ein neues Format geschaffen. Als die Men's Fashion Week zum ersten Mal ausgefallen war in Paris, habt ihr den Virtual Event Not in Paris gemacht.
Genau.
Das hat ja super funktioniert, oder?
Ja, also wie gesagt, konnten wir jetzt selbst auch nicht so damit rechnen damals. Ich würde fast mal kurz ein bisschen weiter ausholen, weil wir haben im Jahr vorher haben wir ein Thema gemacht mit dem Namen Colette Mon Amour. Und da hatten wir ja diese Colette-Documentary co-produziert, 45-Minuten-Film über diesen Concept Store, den wir alle geliebt haben, der leider 2017 zugemacht hat. Und dann wollten wir diese Documentary natürlich aufladen und in den Markt bringen und haben uns dann entschieden, okay, wir machen jetzt Produkt um die Documentary herum, wir machen Pop-Up-Stores, wir machen VIP-Screenings und machen eine Welttour damit letztendlich. Wir haben dann Januar damals angefangen mit einem Laden bei Selfridges, mit der Colette Mon Amour-Kollektion und dann sind wir nach New York zu Kith und dann zu Maison Kitsuna nach Paris und dann Paco nach Tokio in dem gleichen Jahr. Und haben bei jedem Stopp eine andere Kollektion gehabt, andere Kollaborationen. Also haben da von Tom Brown bis Sakai bis Off-White und mit allen besondere Produkte um das Thema Colette herum gemacht. Und das Projekt war aber ganz klar angelegt auf ein Jahr. Ja, und zwar auf die Promotion von dieser Documentary. Und sind aber dann aus dem Jahr raus, 2019, haben gedacht, wow, es hat super geklappt. Und warum das so gut geklappt hat, einfach weil eigentlich das, was wir... Das, was heißt, weil die am allerbesten kann, kam da alles zusammen. Es war ganz, ganz viel exklusiver Content, ganz viel exklusive Produkte und Experience. Alles in einem, letztendlich. Und haben uns dann so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, Mist, jetzt ist aber Colette Mon Amour fertig, was machen wir denn jetzt? Und dann, wie gesagt, kam Covid im März damals und dann haben wir im April zum ersten Mal eigentlich gemerkt, okay, Mist, also Paris Fashion Week, das wird wahrscheinlich jetzt nicht stattfinden dieses Jahr. Und es war für uns, ging es eigentlich gar nicht so sehr bei der Fashion Week um genau das Thema Laufsteg. Das hat uns eigentlich nie so groß interessiert. Aber es ging letztendlich um diesen Moment, der unsere Community zusammengebracht hat. Ja, weil alle immer nach Paris gekommen sind, ganz viele Events stattgefunden haben, man sich getroffen hat. Und man, wie gesagt, diesen Moment geschaffen hat letztendlich. Und das wollten wir rekreieren. Ja, und dann haben damals dann überlegt, okay, wie machen wir das? Weil der erste Gedanke damals, alle haben ja nur drüber gesprochen, okay, cool, und dann livestreamen wir die Show. Und wir waren, ach mal, das ist so geil. Wer will denn eine Runway-Show vom Computer zu Hause gucken? Das ist das Schlimmste der Welt. Und haben dann gesagt, nee, wir machen was anderes. Und zwar, wir machen einfach, wir kommen mit diesen Marken, die wir lieben, zusammen und schaffen exklusiven Content, exklusives Produkt und eine coole Experience letztendlich. Und haben dann im ersten Jahr, kam dann Hermes und Fendi und ganz viele andere Streetwear-Marken und Sportswear-Marken. Und mit denen haben wir dann Content gemacht. Haben eine kleine Not in Paris Capsule gemacht und waren super überrascht, wie gut das Thema eigentlich ankam. Und dann haben wir letztes Jahr das ganze Thema nochmal gemacht und haben dann gesagt, okay, jetzt machen wir es ein bisschen größer, jetzt wollen wir auch Produkt mit allen machen. Und haben dann letztendlich auch, haben wir irgendwie Schuhe gemacht mit The Bathing Ape und eine Tasche mit Longchamp und Loafer mit J.M. Weston und dann haben wir so ein Collectible gemacht mit Baccarat. Also, und haben letztendlich so ein bisschen den Traum, unseren Traum Souvenirladen geschaffen. Ja, und haben auch einen Souvenirladen dann für 2 Wochen aufgemacht gegenüber vom Louvre, haben echt einen Souvenirshop genommen und haben den dann umgemodelt in Heißen Whitey, Not in Paris Pop-Up Store. Und das kam sensationell gut an. Ja, und wir haben mit Café de Flore auch eine Kollektion gemacht und haben halt auch versucht, so ein bisschen so dieses Paris-Erlebnis ins Digitale zu bringen. Über ganz viel Stories, Content, aber auch über Produkt. Und das wurde dann, also bei Heißen Whitey nennen wir das ein Flagship, ja, also, weil wirklich Content, Commerce und Community da wie nirgendwo anders letztendlich sich treffen. Und genau, und haben uns das so ein bisschen zu unserer eigenen Formel gemacht letztendlich. Ja. Und Not in Paris ist das Bekannteste, was wir da machen. Wir haben dann aber auch ein neues Format rausgebracht unter dem Namen Berlin-Berlin. Was zur Berlin Art und Fashion Week stattfindet. Da haben wir dann mit der Neuen Nationalgalerie gearbeitet und mit der Keith Haring Foundation haben wir dann, waren wir die Ersten, die das Artwork benutzt haben, was Keith Haring vor 35 Jahren auf der Berliner Mauer damals gemalt hatte. Also haben da auch und haben eigentlich über Berlin-Berlin dann Talent aus Berlin gefeiert und haben mit ganz vielen jungen Marken, Künstlern aus Berlin zu dem Thema gearbeitet und letzte Woche haben wir dann unser drittes Format rausgebracht unter dem Namen High Art und haben dann auch da gesagt, okay, wir machen jetzt was zur Miami Art Basel, eigenes Printmagazin kommt dazu raus, Pop-Up-Store im Miami Design District und ganz viele Produkte mit Künstlern, mit Designern, die dann auch extra dafür geschaffen wurden und natürlich auch ganz viel toller Content und Stories, die das Ganze begleiten und ja, und das war letztendlich. Da kommen wir wieder zu dem Thema, dieses Universum schaffen um die Marke herum. Ja, das machen wir, was mit Not in Paris, ist praktisch so unser Souvenir-Store mit High Art, ist a Museum Shop without a Museum, und schaffen da auch diese Momente, die uns ganz viel, die uns ganz oft erlauben, dann über diese Themen zu sprechen, weil es so viele Subthemen gibt letztendlich unter diesem Deckmantel, und versuchen auch damit durchzubrechen. Dann letztendlich aber in dem Fall für uns als Marke, anstatt jetzt für einen Kunden zum Beispiel.
Was ich überraschend daran finde, Heist Nobiety ist ja ein digitales Kind. Es ist ein Blog, du hast ihn 2005 gegründet, und dass ihr jetzt auf Stores setzt, zwar auf Pop-up-Store-Konzepte wie in Miami mit einem Museumsshop ohne Museum. Aber ihr macht auch andere Shops auf. Gate Zero beispielsweise am Flughafen in Zürich, wo man plötzlich im Flughafen euch erleben kann und eure Produkte kaufen kann. Ja. Was ja echt ein Switch ist, dass ihr als Digital Brand sagt, nee, ein bisschen echter Retail muss dann doch schon sein. Also das bedeutet ja wahrscheinlich auch Learning. Auf Retail verzichten kann man nicht.
Genau, also ich glaube, also und wir waren ja nie gegen Retail, sondern es ging uns ja eher immer darum zu sagen, dass Retail auch eine Experience sein muss. Also jetzt Retail, wo es einfach nur darum geht, hinzugehen und irgendwie ein paar Hänger hin und her zu schieben und ein Produkt anzuprobieren, ich glaube, das klappt heutzutage nicht mehr. Aber wenn Retail Experience ist und man wirklich da was erleben kann, dann ist es, glaube ich, essentiell und gehört auch in den Mix von jeder Marke hinein. Ich glaube, das echte Erleben von Produkt, also wie gesagt, Heist Nobiety gibt es letztendlich wegen meiner Liebe zum Produkt. Ja, und deshalb, für mich gab es auch nichts Schöneres, wie zu Colette zu gehen und diese ganzen Produkte, das war ja letztendlich, Heist Nobiety könnte man ja fast beschreiben wie eine digitale Version von Colette auf eine gewisse Art und Weise. Und bei Colette konnte ich es dann wirklich erleben und anfassen und anprobieren. Und deshalb, ich glaube, das ist schon noch extrem wichtig. Man muss nur, glaube ich, Retail richtig verstehen heutzutage. Und das versuchen wir auch mit zum Beispiel dem Konzept Gate Zero, was ja nochmal ein bisschen was anderes ist, weil wir praktisch gesagt haben, es fühlt sich irgendwie so an, als gäbe es einen White Space im Bereich Travel Retail. Wir verbringen alle relativ viel Zeit, jetzt mal vor Covid zumindest, am Flughafen und fühlen uns aber eigentlich mit nichts angesprochen im Flughafen. Ja, es gibt so ein bisschen traditionell Luxus am Flughafen und dann gibt es halt, okay, gibt es noch irgendwelche Electronics und dann so ein bisschen Food and Beverage. Aber die Marken, die wir alle in der Stadt kaufen, beziehen, lieben, Aesop, Byredo, Acne, Comme des Garçons und, gibt es alle nicht am Flughafen. Wild irgendwie. Ja, also und an keinem Flughafen. Weder in London noch in Paris noch in New York noch sonst wo gibt es diese Marken. Das heißt eigentlich, diese ganze Heist Nobiety Community, mit der wir da Tag ein Tag aus sprechen, sitzt am Flughafen und dreht Däumchen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, müssen wir ändern. Ja, und haben dann das Konzept Heist Nobiety Gate Zero aufgestellt und sind dann mal damit an Marken raus. Und haben dann mal mit den ganzen Marken gesprochen und haben gefragt, so, wieso seid ihr nicht am Flughafen? Und man so, ja, wissen wir auch nicht genau. Also es gibt einfach nichts. Es gibt keinen Retailer, wo wir rein können. Passt einfach alles nicht zu uns. Und alleine aufmachen zu kompliziert und. Und genau, dann, wie gesagt, waren die Marken auch an Bord. Und der Zürcher Flughafen hatte uns auch gefragt gehabt, ob wir nicht ein Pop-Up-Store-Konzept für sie machen wollten. Und so kamen dann diese beiden Sachen zusammen. Und genau, und somit hat dann letzten Monat hat dann der erste Gate Zero aufgemacht. Und genau, ich glaube, da wird's noch ein paar mehr geben in Zukunft.
Was ich spannend fand in eurem Post-Pandemic-Report, dass ihr eine Umfrage gemacht habt und demnach haben 77% gesagt, dass sie den klassischen Store doch noch lieben, 77%, weil sie sagen, man kann Produkte da anfassen und 72% wertschätzen ist, dass man da Produkte auch noch anprobieren kann, was ja wirklich eine Überraschung ist, weil man das Gefühl hat, eigentlich wird ja nur noch digital geshoppt. Das ist trotzdem noch diese Sehnsucht und diese
Aber das eine heißt ja nicht, dass das andere nicht passiert. Also man kann ja trotzdem anfassen und schauen, wie passt mir das und wie sieht das aus und welche Größe brauche ich da und dann shoppe ich es aber vielleicht zu Hause. Ja, und wie gesagt, es geht auch im Laden dann, glaube ich, primär um Inspiration. Ja, also wenn man sich zum Beispiel jetzt auch unser Gate Zero Konzept anschaut, hat man zum einen so ein Multi-Brand-Concept-Store, wo man diese ganzen Marken, die ich gerade genannt habe, zum Beispiel einkaufen kann, wirklich von Noah und Agne bis hin zu Jill Sander, Magella, Comme des Garçons, bei Rido, Aesop sind da alle vorhanden. Dann gibt es aber auch einen Experience Space, ja, wo wir dann immer mit einzelnen Marken eine Experience schaffen. Da haben wir jetzt die ersten 2 Monate On-Running drin. Da wird es dann auch demnächst ein On-Running heißen bei die Turnschuh geben, der exklusiv in dem Space launcht. Die haben dann da wirklich komplett einen eigenen Ladenausbau mit uns gemacht und die Videowand bespielt und also wirklich alles custom nur für den Space gemacht. Und der Space wird jetzt alle 2 Monate mit einem neuen Partner bespielt, zum Beispiel. Ja, kommt dann nach On Running kommt IWC rein und nach IWC kommt Loewe rein. Und aber auch, weil wir wissen, wir können jetzt nicht da einen Laden hinstellen und dann ja, kommen halt die nächsten 6 Monate die Leute einfach und es verändert sich nie irgendwas. Ja? Sondern du musst permanent dich verändern, du musst permanent neue Experiences schaffen, auch im Bereich Retail. Und genau, und das haben wir, weil Gate Zero ist ja praktisch so wie so eine Art New Luxury Store mal jetzt ins echte Leben gerufen. Ja? Und das Schöne bei uns ist ja gewissermaßen, weil wir haben ja einerseits ein Kundengeschäft und mittlerweile aber auch ein eigenes Direct-to-Consumer-Geschäft. Und wir können mit diesem Direct-to-Consumer-Geschäft, mit unseren eigenen Produkten, mit unseren eigenen Kollaborationen, mit unserem E-Commerce und jetzt auch in Zukunft mit Physical Retail, wie so ein perfektes Beispiel also vorleben letztendlich. Ja, und zeigen eigentlich letztendlich auch unseren Kunden, guck mal, so kommuniziert man heutzutage mit dem New Luxury Konsumenten, so macht man einen Laden, so macht man eine Kollaboration, so bringt man die in den Markt, so aktiviert man das Thema. Ja, und es ist dementsprechend, obwohl es 2 verschiedene Geschäftsfelder sind, sind die beiden auch unglaublich eng miteinander vernetzt. Und das macht, glaube ich, auch so einen Riesenspaß, ja, also weil wir uns da wirklich auf beiden Seiten austoben können. Und auf der einen Seite wirklich direkt etwas tun für die Community und dann aber auch auf der anderen Seite Marken helfen können, diesen gleichen Schritt zu gehen.
Die Hörerinnen und Hörer von Tomorrow wollen ja immer was lernen und du hast gerade einen Satz gesagt, Retail richtig verstehen, Retail neu verstehen. Wenn ich heute einen Store habe oder eine Boutique oder ein Kaufhaus, wie kann ich denn für mich checken, ob ich Retail richtig zeitgemäß verstanden habe?
Schwierige Frage. Ich glaube, gut, man muss natürlich zum einen seinen Konsumenten einfach gut verstehen. Ja? Man muss einfach wissen, was dieser Konsument möchte, was er sucht. Und ich glaube, wie gesagt, dann geht es darum, diesem Konsumenten so oft wie möglich einen Grund zu geben, zu dir zu kommen. Ja? Und dieser Grund, wie gesagt, muss nicht immer nur die neue Frühjahrskollektion von XY sein, sondern das kann ein Pop-Up-Store sein, ein besonderer. Das kann ein Konzert sein, das kann ein Film sein, das kann ein Food-Erlebnis sein. Also ich glaube, wie gesagt, wenn man sich jetzt die neuen Luxus-Kaufhäuser anschaut, die haben ja schon auch verstanden, dass sich da was ändern muss. Also beim KDW ist ja jetzt auch nicht nur reines Einkaufen, sondern da passieren ja auch permanent Sachen. Jedes Mal, wenn man unten in der Halle reinläuft, ist alle 4 Wochen passiert irgendwas Neues. Die Fenster werden neu bespielt. Es gibt irgendwas Neues im Atrium zu sehen von den verschiedensten Marken. Es passiert was in der 6. Etage im Bereich Food and Beverage. Wird immer irgendwas Neues präsentiert. Also ich glaube, diese Retailer haben schon verstanden, dass sie etwas anderes bieten müssen als einfach nur effizientes Einkaufen. Und wie gesagt, ich glaube, genau darum geht es. Und die Wahrheit ist natürlich, wenn man sich jetzt die Städte anschaut, davon gibt es natürlich nicht allzu viel. Ja, und ich glaube, so sieht man auch relativ gut, was es noch länger geben wird und was wahrscheinlich nicht mehr so lange. Weil ich glaube, ja, es werden wahrscheinlich nur diejenigen schaffen, die verstehen, dass das effizientere Einkaufen findet heutzutage natürlich online statt. Ja, da finde ich mehr Auswahl, mehr Farben von jedem Produkt, mehr Größen, einen besseren Preis, weil ich mir anschauen kann, wo ich mir das jetzt genau kaufe. Also muss es ja irgendeine Zusatzleistung im Store in der Stadt geben, weil sonst habe ich einfach gar keinen Grund mehr zu kommen. Und ich glaube, das gilt es jetzt wirklich ins Leben zu rufen und wie gesagt, diese Inspirationsquelle für den Konsumenten zu werden. Und gut, das hat natürlich dann auch viel damit zu tun, wer kommt überhaupt zu mir? Sind es nur junge Menschen oder ist es sehr vermischt? Und es heißt natürlich für verschiedenste Altersgruppen, heißt natürlich Experience was anderes. Aber ich glaube, darum geht es letztendlich. Ja, und deshalb, wie gesagt, gibt es Restaurants von Marken, gibt es Hotels von Marken, um genau dem auch gerecht zu werden.
Aber dann lass uns bitte mal über den neuen Konsumenten reden, über den Konsumenten post-pandemic. Ihr habt in eurem aktuellen Report das wunderbar geschrieben, dieses Lebensgefühl, dass wir alle irgendwie outgestreamt sind, outgezoomt sind, outgeclubhoused sind, dass wir genug dekoriert haben, genug gebacken haben, genug gemacht haben. Was will denn der neue Luxuskonsument heute? Ich lese bei euch im Report, es gibt ein stärkeres Verlangen nach mehr sozialer Verantwortung. Das ist schon mal extrem wichtig.
Ja, also ich glaube grundsätzlich, man darf nie vergessen, dass natürlich diese, also auch unsere Reports, der eine wurde natürlich gemacht, genau wie Covid eingeschlagen ist. Also das sind natürlich ganz besondere Momente auch in unserem Leben und dass dementsprechend das Ganze auch gewissermaßen verzerrt ist in den letzten anderthalb Jahren. Und ich glaube auch, dass relativ normal ist, dass wir jetzt alle natürlich wieder raus möchten. Ja, also ich war im Oktober zum ersten Mal wieder in New York nach 18 Monaten. Also da ist alles aus allen Nähten gebrochen. Also Soho war rappelvoll, die Läden waren voll, die Restaurants waren voll, die Bars waren voll, wo man einfach gemerkt hat, die Menschen wollen wieder Kontakt, haben, wie gesagt, haben keine Lust mehr, nur noch zu Hause über Zoom und irgendwelche Beschäftigungen, denen sie vorher nie nachgegangen sind, wollen natürlich aus diesem Pattern, aus dieser Struktur wieder ein bisschen ausbrechen. Ich glaube, das werden wir alle natürlich erleben. Das heißt, glaube ich, jetzt nicht, dass Online-Shopping oder digital wieder weniger wird, aber ich glaube, Leute haben natürlich eine gewisse Sehnsucht nach Experiences. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Das verschiebt sich jetzt natürlich alles wieder, jetzt kommt die nächste Welle, müssen wir mal alles gucken. Aber ich glaube, zwischendurch gibt es immer mal wieder diesen Drang nach echten Erlebnissen letztendlich. Dann die soziale Verantwortung, die du ansprichst. Ich glaube, bei einer jungen Community ist es das absolute A und O. Ja, das merken wir Tag ein, Tag aus hier bei uns im Team. Das merken wir bei unseren Lesern. Social Justice spielt da natürlich ein riesengroßes Thema. Dementsprechend Black Lives Matter war natürlich ein ganz großes Thema bei uns. Aber man merkt ja, es gibt da eigentlich andauernd neue Themen, die aufgegriffen werden. Vom MeToo-Movement zu allen möglichen anderen Themen. Nicht zu vergessen, dass natürlich auch Sustainability da auch einen Riesenfaktor hat und ist auch ein riesengroßes Thema. Man merkt einfach, dass diese junge Audience den Status quo nicht mehr einfach akzeptiert und da viel Änderung sehen möchte. Und ich glaube, da kommen wir auch nicht mehr raus. Also ich glaube, da wird jetzt viel passieren müssen, um dieser hohen Messlatte, die da gesetzt wird, gerecht zu werden.
Ja, die Zahlen dazu sind beeindruckend. 47% machen ihre Kaufentscheidung von Sustainability abhängig. Wie nachhaltig ist der Brand und wie nachhaltig ist natürlich am Ende des Tages auch das Produkt. Und dann habe ich noch eine Zahl gesehen, die ich auch sehr spannend finde, dass 60% der Consumer sagen, dass sie auch mit weniger Teilen happy sind. Dass sie zwar kaufen, im Zweifel auch mehr Geld ausgeben für hochwertigere Produkte, die dann auch nachhaltig sind, aber sie brauchen nicht mehr diese Menge, diese Masse an Produkten. 60% sagen nach eurer Umfrage, dass sie happy sind mit weniger Teilen.
Ja, ich glaube, wir haben, glaube ich, einen ähnlichen Trend auch gesehen 2008, 2009 nach der Recession. Da hat man auch gemerkt, dass die Audience auf weniger, aber besser gegangen ist. Ja, und jetzt gerade natürlich heute noch mal viel mehr vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, glaube ich, ist das Thema Qualität schon noch mal viel größer geworden. Und dass man halt sagt, ja, also ich kaufe lieber eine gute Handtasche und die hält dann länger, als dass ich jetzt jedem Trend hinterherlaufen muss. Und ich glaube, das andere Wichtige ist aber, dass man, glaube ich, Sustainability kann man nicht separat denken. Ja, also ich glaube, man kauft nicht trendy oder sustainable, sondern ich glaube, die zwei Sachen müssen einfach Hand in Hand gehen. Und ich glaube, das kommt jetzt eigentlich erst so langsam an, weil früher war es ja immer so, dass etwas entweder nachhaltig war oder es war auch ganz schick. Ich glaube, die Audience erwartet einfach, dass eine coole Marke heutzutage cooles Produkt herausbringt, was auch nachhaltig ist. Und das ist natürlich immer mehr der Fall. Es kann sich eigentlich keine große Marke mehr erlauben, über das Thema nicht nachzudenken. Und klar, es fängt alles so ein bisschen klein an. Erstmal eine Capsule und dann größere Teil der Kollektion. Aber ich glaube, dass also gerade Gen Z, die werden es einfach nicht akzeptieren. Also ich glaube, wenn Gen Z erstmal die Hauptkäufergruppe wird bei vielen Marken, da wird das Thema Sustainability so unfassbar wichtig sein, dass sich da keine Marke mehr entziehen kann.
Und in der Zeit des Lockdowns haben auch viele offenbar neue Brands für sich entdeckt. 45% habe ich gesehen, haben aufgehört, einen Brand oder ein bestimmtes Produkt zu nutzen. Und 85% haben in dieser Zeit der Pandemie für sich auch neue Produkte entdeckt, auch Nischenprodukte, Brands, die man vorher vielleicht gar nicht kannte.
Ich kann mir vorstellen, man hat vielleicht auch einfach mehr Zeit gehabt, neue Produkte zu entdecken. Man hat viel mehr Zeit online verbracht, hat sich viel mehr mit dem Thema befasst. Und klar, und es gibt ja so viele Marken, die letztendlich nur noch über den digitalen Kanal entstehen und nur noch über den digitalen Kanal promotet werden. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass da viele zum ersten Mal ganz neue Marken entdeckt haben. Es gibt ja auch so viele Marken, die man in Läden gar nicht kaufen kann. Ja, und die gibt es nur über eigene Storefronten oder über digitale Retailer. Und klar, wenn man da natürlich deutlich mehr Zeit auf Instagram verbracht hat, dann lernt man da, glaube ich, eine ganz neue Reihe an Marken kennen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte vorher.
Alle Marken versuchen ja immer, einen Hype zu kreieren. Wenn ich dich und eure letzten Reports richtig verstanden habe, macht ihr so ein paar Fragezeichen beim Thema Hype, dass vielleicht für viele Konsumenten Hype gar nicht mehr so im Fokus steht. Und ich habe auch einen Satz gelesen, den fand ich total lustig, weil er so eine Analogie hat zu der aktuellen Impfsituation, dass ihr sagt, wir haben eine Herdenimmunität in Bezug auf Hypes erreicht.
Ja, ich glaube, es hat einfach so eine unfassbar große Anzahl an Hype-Themen erreicht, dass man kaum noch mitkommt. Und ich glaube, das hat letztendlich als Konsequenz für alle, dass es viel schwieriger wird, diesen Hype zu generieren, weil du brauchst einfach so viel Kommunikationspower, um das zu schaffen. Und klar, dass ein Gucci und ein Balenciaga das zusammen schaffen, das ist jetzt vielleicht kein Wunder. Und dass auch ein Supreme das relativ regelmäßig schafft, ist auch kein Wunder. Aber man muss schon echt ein Riesending auffahren, um das wirklich alle sehen, feiern und unbedingt wollen. Also ich glaube, da deshalb lassen sich ja auch die Leute immer neue Sachen einfallen, neue Themen, mit neuen Kategorien werden Kollaborationen gemacht. Ich kann mich noch erinnern, früher war eine Kollaboration auf Heiß und Bald, die am Anfang waren irgendwie zwei T-Shirts, haben dann zwei Marken zusammen gemacht. Und heutzutage ist es ein Motorrad oder ein Auto oder also es gibt ja die wildesten Themen, auf denen mittlerweile kollaboriert wird, weil alles andere ist einfach, ja, okay, haben jetzt genug Jacken und T-Shirts und Kappen gesehen, müsste schon ein bisschen was Größeres auffahren, um dass ihr uns damit beeindruckt. Und ja, und dementsprechend müssen sich Marken natürlich permanent was Neues einfallen lassen. Wir sind natürlich auch immer extrem involviert, wenn es um das Thema Kollaboration geht, Riesenthema, also wie gesagt, fast jeder Kunde will, dass wir für sie ihre Kollaboration managen und für sie Kollaborationsstrategien entwickeln. Und auch da muss man sich schon echt was einfallen lassen. Jetzt nicht nur, was das Matchmaking angeht, sondern auch die Logik hinter einer Kollaboration und die Mechanik. Wie baut man das Ganze auf, um dass es mal was Neues wird? Ja, weil es einfach so viele davon gibt. Es war schon sehr inflationär die letzten Jahre. Und ja, das Schöne ist aber, es gibt doch immer irgendwas. Ja, also man denkt dann immer so, also das Thema ist jetzt echt durch und dann kommt irgendjemand mit irgendwas ums Eck und sagt, naja, das ist aber doch ganz gut.
Ich war auch da überrascht über die Zahlen. Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast hier heute mit dir ein Interview mit dir gehört, wo du gesagt hast, dass es täglich beinahe 15 Collaborations gibt.
Wenn es reicht. Also ich glaube, die Zahl ist ja jetzt auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich habe jetzt nicht wirklich nachgeschaut, aber also es gibt wahrscheinlich auf Heiß und Bald, die berichten mir allein über 5, 6 am Tag. Dementsprechend, also es gibt wahrscheinlich 50 am Tag. Und wie gesagt, und dann fragt man sich aber, okay, aber von wie vielen habe ich denn letztendlich was gehört? Und da gibt es dann schon deutlich weniger. Und da merkt man halt, also da muss schon wirklich alles passen. Muss die Kommunikation passen, die Aktivierung passen, das Produkt muss spannend sein. Ja, wir sagen immer gerne unseren Kunden, dass the product needs to make sense and it needs to be surprising. Ja, das sind so die zwei Sachen, aber it needs to make sense. Ja, also es kann nicht einfach irgendwas sein. Und das versucht man mit einer guten Kollaboration immer so ein bisschen zu erarbeiten, dass man die Audience überrascht, aber trotzdem was schafft. Also, ach cool, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber coole Idee, passt irgendwie. Ja. Und das wird natürlich immer schwieriger heutzutage. Und da müssen sich die Marken oder wir für die Marken müssen uns da immer mehr einfallen lassen, um dass das wirklich noch die Köpfe dreht.
Nachhaltigkeit, Sustainability ist das große Thema und ich finde es sehr, sehr spannend, dass ihr dazu eine Diskussion aufgemacht habt. Ihr habt die sogar genannt, eine brutal ehrliche Diskussion, nämlich zum Thema Black Friday und Cyber Monday und diesem ganzen Wahnsinn, den es ja immer wieder gibt mit den super Reduzierungen und super Sales, ob das überhaupt noch sinnvoll ist, ob das überhaupt noch in die Zeit passt. Deshalb gleich die Frage an dich, David, passt das noch in die Zeit?
Also ich glaube, die Frage ist wahrscheinlich relativ einfach zu beantworten mit Nein. Und wie gesagt, wir haben natürlich immer eine sehr singulare View auf das ganze Thema, weil wir immer so den Blickwinkel High Sobriety haben und unsere Audience, was natürlich eine relativ junge Audience ist. Und ich glaube, da ist relativ klar, dass sich da was verändern werden muss, weil, wie gesagt, die werden das einfach nicht mehr akzeptieren. Ja, und wir sehen auch ganz viele Marken in unserem Bereich, die Black Friday nicht mitmachen, Black Friday boykottieren oder die auch Cyber Monday nicht mitmachen, sondern im Gegenteil, die teilweise ihre Läden zumachen am Black Friday. Also nicht nur nicht reduzieren, sondern sie machen gar nicht erst auf. Da werden schon sehr starke Messages gesetzt von vielen. Und wie gesagt, und ich glaube, das wird nur zunehmen. Es ist ja auch ein Zyklus, der einfach also furchtbar ist, ja, wenn man sieht, wie viel Ware da in irgendwelchen verbrannt werden muss und was da alles mit diesem Warenüberschuss passiert, ist ja wirklich nicht schön mit anzusehen. Und da sieht man, dass wir ja andere Lösungen finden werden müssen, weil natürlich die Firmen Druck haben, weiter zu wachsen, aber es wird ja dermaßen überproduziert und dementsprechend. Ja, also glaube ich, wird das Thema Sustainability wird nur weiter an Fahrt gewinnen und wird zur absoluten Normalität. Und wie gesagt, wenn du als Marke nicht ganz klar erklären kannst, was deine Strategie im Bereich Sustainability ist, dann hast du, glaube ich, bei einer jungen Käuferschaft in Zukunft keine Chance.
Okay. In Bezug auf Wachstum und natürlich Sustainability habe ich eine interessante Analyse gelesen. Und zwar, dass sich der globale Luxusmarkt, der umfasst aktuell 220 Milliarden Euro Umsatz, Autos ausgenommen, also wirklich Personal Luxury Goods im Moment rund 220 Milliarden Euro, dass sich der in den nächsten 20 Jahren verdoppeln soll, habe ich im Forbes Magazine gelesen. Und zwar verdoppeln soll aufgrund der Blockchain-Technology und aufgrund der Nachfrage nach digitalen Luxury-Produkten. Digital jetzt nicht in dem Sinne, ich kaufe mir einen Schuh oder ein T-Shirt digital, sondern ich kaufe mir digital virtuelle Produkte, die ich dann meinetwegen meinem Avatar oder meiner Gaming-Figur anziehe. Und dass das so ein gravierender Wachstumsmarkt ist, so ein Zukunftsmarkt ist. Siehst du den auch?
Ja, absolut. Also ich meine, das Thema Blockchain und Krypto und NFTs steht bei uns also mittlerweile auch auf der Tagesordnung. Also sei es, weil irgendwelche Marken irgendwelche Projekte in dem Bereich machen oder wir für irgendwelche Partnerschaften angefragt werden und wir uns natürlich auch Gedanken machen, was ist unsere Rolle in dieser neuen Welt in den nächsten Jahren. Also ich glaube, wir werden uns dem Thema nicht entziehen können. Und die Wahrheit ist natürlich, also wir haben ja auch bei unserem Gaming-Whitepaper, da haben wir recherchiert, inwiefern Mode und Gaming da überlappen. Und da kam auch heraus, dass, ich weiß die Zahl jetzt leider nicht mehr ganz genau, aber 85% der heißen Whitey-Leser mindestens 2 Stunden am Tag gamen. Und da dachte ich so, hä? Das ist total verrückt. Also, und dann glaube ich, was aber interessant ist, wie Gaming definiert wird. Ja, und ich glaube, also ich zum Beispiel, ich habe halt Gaming immer nur so Game, PlayStation oder Xbox und dann sitzt man da stundenlang, aber es gibt da natürlich ganz, ganz viele andere Sachen, die man machen kann auf seinem Telefon oder sonst wo, die auch in das Gaming-Feld mit rein interpretiert werden. Und ich glaube, auch für mich selbst zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, an welchen Orten verbringe ich mehr Zeit als auf Instagram? Gibt es jetzt nicht allzu viele. Ja, also ich bin bestimmt eine Stunde oder anderthalb am Tag bin ich auf Instagram in irgendeiner Form unterwegs. Und wenn man jetzt Instagram mal neu interpretiert als eine digitale Welt und ich mir dann überlege, okay, warum sollte ich in dieser digitalen Welt nicht auch gut angezogen sein oder mich über mein Auftreten darstellen wollen, dann ist für mich eigentlich relativ logisch, dass man in Zukunft einem digitalen Gut den gleichen Wert geben wird wie einem physischen. Ja, warum? Ich meine, wenn ich will auf meinen coolen Turnschuh dann auch anderthalb Stunden oder in Zukunft noch länger, wer weiß, auf Instagram oder irgendeiner anderen digitalen Welt tragen und vorführen. Und wie gesagt, deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass das Thema ganz stark kommt. Und klar, natürlich auch für Luxusmarken zum Riesenthema wird, das sind Marken, die über ihr Image, über ihr Logo, über leben und die werden natürlich auch in diese neuen Welten transportiert werden. Und ich glaube, das wird allen so gehen. Also warum der 16-Jährige, der will sein Supreme-Hoodie digital tragen und seinen coolen neuen Nike-Turnschuh und genauso wird es, denke ich, allen gehen. Ja.
Wow, was für eine Entwicklung. Das heißt, im realen Leben fallen im Grunde genommen alle Dresscodes mittlerweile weg durch Remote Work und Home Offices. Gibt es diese klassischen Dresscodes nicht mehr. Und jetzt kommt das Updressing in der digitalen Welt, in Metaverse.
Das war eins der Quotes aus dem White Paper, lustigerweise. Dass, da hieß es irgendwie Sweatpants in real life and Gucci Dress in da-da-da. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ging. Aber ja, lustig, klar, hockst dann zu Hause auf der Couch in deinem Hoodie und deiner Jogginghose und bist aber dann digital unterwegs in irgendeinem coolen Outfit. Kann schon gut sein, dass das die neue Realität wird. Ich hoffe jetzt nicht, dass das unsere einzige Realität sein wird, aber das wird zum Teil garantiert passieren. Ja. Absolut. Und klar, jetzt, und wenn man dann natürlich vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit sich das Thema nochmal anschaut, wie viel Paar Schuhe brauchen wir noch? Dann macht es vielleicht eher Sinn, ein paar Schuhe im Echten zu kaufen pro Saison und dafür kaufst du dann halt 10 Paar digital und kannst da dich dann mehr ausleben. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee.
Ja, ist totale Nachhaltigkeit. Das Produkt muss gar nicht erst hergestellt werden, genau. Es muss gar nicht verschifft werden und es hält auch viel länger als im wirklichen
Ganz
Leben.
Genau.
Man muss sich keine Sorgen machen, dass man, jetzt regnet es gerade draußen, dass man irgendwie in Matsch tritt mit seinem super neuen Sneaker, sondern eben. Digital hält er für immer.
Ganz genau.
Ja, und für alle, die vielleicht sagen, Mensch, das ist vielleicht noch ein Zukunftsspleen, das ist noch nicht real. Ich habe bei Forbes Zahlen dazu gelesen, allein im letzten Quartal wurden 11,5 Milliarden Euro für digitale Mode ausgegeben. Und Brands wie beispielsweise Deutsche Gabbana haben damit gemacht. Und ich habe gerade gesehen, die haben ihre ikonische Krone, die sie ja immer bei den Fashion Weeks zeigen, haben sie jetzt als digitalen Zwilling versteigert und zwar für 1,4 Millionen Dollar.
Ja, Wahnsinn.
Für eine digitale Krone. Und Käuferin, auch ganz spannend, ist eine Megan Casper. Die kommt von einer Company, die heißt Red Dow Group. Das ist eine Investorengruppe, die sich auf Anlageformen mit digitaler Mode im Metaverse spezialisiert. Auf völlig neue Jobs, die da plötzlich kommen, oder?
Ja. Ja, klar. Also ich meine, das Schöne an dieser neuen Welt ist ja, dass du alles in unendlich viele Teile teilen kannst. Ich habe gerade letzte Woche jetzt auch gesehen, eine Firma, die kauft jetzt Kunst echt auf und dann kannst du ein Zehntausendstel von dem Banksy oder von dem Picasso dann besitzen. Ja, und ich glaube, das wird mit Kunst passieren, das wird mit Mode passieren, das wird aber auch mit, also verrückterweise mit Immobilien passieren und Grundstücken zum Beispiel. Und du konntest dir vielleicht bis vor kurzem das Apartment am Central Park in New York nicht leisten, aber vielleicht kannst du dir halt in Zukunft dann ein Hunderttausendstel von dem Apartment doch leisten und kannst die Wertsteigerung von dieser tollen Immobilie dann auch mitnehmen. Also es ist schon unvorstellbar, und was da alles möglich sein wird in Zukunft. Und ja, das ist schon, also auf jeden Fall eine ganz, ganz neue Welt. Ja.
Aber bitte, David, erklär mir das. Du hast Heisnobiety 2005 gegründet und die Idee war, einen klaren Fokus zu legen auf Sneaker, auf Street-Style. Und jetzt werden digitale Sneaker, habe ich gerade gesehen, für Avatare versteigert im Netz für $5,000. Mhm. Digitale Sneaker.
Ja.
Was ist da passiert oder was passiert da gerade?
Ja gut, aber letztendlich, es geht doch nur um, also es geht da um Collectability, es geht um Scarcity und Nachfrage letztendlich. Und das ist ja eigentlich im Echten auch nicht anders, also gerade im Bereich Turnschuhe. Ja, weil die Leute gucken mich auch immer an, ja komm, dieses Digitale, das geht doch nicht. Ich meine, so, wie, das geht nicht? Du kaufst doch auch deinen tollen Turnschuh, lässt ihn zu Hause in der Box, ziehst ihn nie an, um ihn dann fürs Fünffache auf StockX weiter zu verkaufen. Das ist doch genau das Gleiche. Also es geht eigentlich nur um Besitz. Es geht nicht jetzt um Tragen oder wie sieht das aus mit meinem Outfit, sondern es geht nur eigentlich um Besitz und diesen Besitz von irgendwie hin und her zu schieben. Und das kannst du natürlich digital viel effizienter machen. Ja, und dementsprechend, also tut es mich nicht so ganz überraschen. Aber klar, es ist natürlich trotzdem eine verrückte Welt. Also gerade auch die Preise sind natürlich total verrückt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn erstmal viel mehr Menschen wirklich in diesen Märkten drin sind, dann werden sich auch die Preise da nochmal normalisieren. Ich glaube nicht, dass es langfristig $5,000 Turnschuhe geben wird und irgendwelche digitalen Kunstwerke, die für zig Millionen versteigert werden. Ich glaube, da wird schon eine gewisse Normalität auch wieder herrschen. Aber momentan, klar, ist natürlich auch ein ganz neuer Markt. Und genauso, glaube ich, sind noch relativ viele schwarze Schafe in dem Markt unterwegs. Ich glaube, 80% der Projekte sind hochgradig illegal und da werden einfach nur Leute abgezockt. Aber ich glaube, grundsätzlich, also wird dieser Markt bestehen, wird stark wachsen und wird auch an Begehrlichkeit gewinnen. Gerade wenn es auch erstmal einfacher wird, ne? Der Einstieg einfacher wird, glaube ich, ist jetzt alles noch viel zu kompliziert. Also selbst für mich, wenn ich da irgendwie MetaMask, Wallet und das und jenes so, dann denke ich mir auch schon, okay, komm, habe jetzt keine Zeit für. aber in der Sekunde, wo diese ganzen verschiedenen Plattformen auf einmal miteinander sprechen können, ja, und ich dann mein Hoodie, den ich auf Plattform X gekauft habe, auf der anderen Plattform auch tragen kann. Ich glaube, dann wird das Ganze an Fahrt gewinnen. Also wenn, weil momentan ist ja immer die große Frage, was mache ich dann damit? Also ja, nix wahrscheinlich, sondern liegt halt da rum. Und ich glaube, wenn erstmal die Use Cases sich dann verändern, glaube ich, hat das nochmal viel mehr Chancen. Aber ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr oder so habe ich mal eine Statistik gelesen, dass Fortnite hat in dem Jahr 3 Milliarden Dollar Umsatz gemacht mit Mode. Da haben wir alle das Wort Fortnite noch nicht gehört gehabt. Mit Mode, das war in dem Jahr mehr als Amazon mit Mode Umsatz gemacht hat.
Wow.
Ja, also ich meine, es ist ja der Wahnsinn. Also das vor irgendein so ein Videospiel macht mehr Umsatz mit Mode und in dem Fall auch noch digital wie Amazon. Ja? Und wie gesagt, da merkt man, da ist einfach unfassbar viel Scale drin. Und wie gesagt, auch man darf da, glaube ich, den Gaming-Bereich nicht unterschätzen. Weil einfach jeder Teenager im Gaming-Bereich unterwegs ist. Und wie gesagt, nicht nur Hardcore, Fortnite und hier und da, sondern da gibt es auch ganz andere Spiele, die da und auch ganz viele Frauen, das ist jetzt auch nicht nur, das werden es nur Jungs, ne, sondern alle spielen, ja, und sind da digital unterwegs. Und wie gesagt, die werden sich auch alle digital ausdrücken werden wollen. Ja, und deshalb glaube ich, wie gesagt, also das kommt 100%. Und ich glaube, es wird auch nicht so lange dauern. Ich meine, wenn man sich allein die Zuwächse anschaut, jetzt nur im letzten Jahr, ist ja der Wahnsinn, wie das hochgeschossen ist. Und ich glaube, it will be a bumpy road. Also ich glaube nicht, dass es da auch nur geradeaus hochgeht, sondern da wird es schon gewisse Korrekturen im Markt geben. Aber ich glaube, das steht außer Frage.
Spannend. Ja. Wir sind hier im Headquarter von Heisnobiety und wenn ich es richtig gesehen habe, sind auch viele deiner Kolleginnen und Kollegen noch im Homeoffice, Remote Work. Und ich habe beim
Wieder Remote. Ja, wir hatten mal zwischendurch war es mal wieder ein bisschen voller, endlich. Und genau, und jetzt sind wir natürlich seit ein paar Wochen wieder voll im Homeoffice-Mode.
Und das heißt, diese Videocalls, die jetzt noch an den Screens stattfinden, werden dann vermutlich in Zukunft so aussehen, dass da nicht mehr deine echten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, sondern dass die dann in so einen Videocall ihren Avatar setzen und der zieht
sich dann... Board Ape reinschicken. genau, ich hoffe es nicht.
Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Lieber David, lass uns nochmal über deine Karriere reden. Das ist ja eine spektakuläre Karriere. Du bist 1982 geboren in Feuchtwangen in Mittelfranken, ist das, wenn ich es richtig gesehen Stimmt. habe. Du hast dann BWL studiert in Zürich und hast 2005 schon die Idee gehabt, einen eigenen Blog zu machen. Du hast gesagt in einem alten Interview, ich wollte schon immer in den Kreativmodebereich und wusste genau, was ich gut finde und was mir gefällt. Wenn du das siehst, deine Anfänge, hättest du dir jemals vorstellen können, dass das so groß wird, dass du Heiß Nobody heute hast mit Büros hier in Berlin, in London, in New York. Du hast, glaube ich, 160 Mitarbeiter.
Ja, ein paar mehr schon sogar, aber nee, Quatsch. Also war natürlich unmöglich, das damals zu sehen. Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Heiß Nobody war, sollte nie überhaupt eine Firma werden, sollte nie mir ein Gehalt bezahlen, sollte nie, also es war ein reines Hobbyprojekt damals. Es war unvorstellbar, dass ich damit überhaupt meine eigene Miete bezahlen kann, geschweige denn die von noch ein paar hundert anderen Leuten. Also das, wie gesagt, ich bin da einfach nur über meine Passion reingerutscht. War passioniert, was das Thema Bloggen angeht. Also es war damals so eine ganz neue Welle an Blogs, die da hochkamen aus Amerika. Mich hat es interessiert, wie funktioniert das genau? Ich wollte das kennenlernen. Und dann habe natürlich ganz natürlich mir ein Thema ausgesucht, was mich interessiert hat. Und das war Mode. Und genau, und habe eigentlich lustigerweise dann über den Blog meinen Weg in meine Passion hereingefunden. Und habe halt angefangen, über Streetwear und Sneaker zu schreiben damals. Viel über amerikanische und japanische Marken. Und gleichzeitig war natürlich mein Modeverständnis stark basierend auf Luxus, weil ich halt aus Europa gekommen bin. Und das war so diese besondere Mischung von Heiß Nobody damals. Also die Louis Vuitton-Tasche neben dem Nike-limitierten Turnschuh und neben der Supreme-Kollektion. Das war so ein bisschen die Mischung dann vom ersten Tag. Und ja, war dann wirklich addicted, die Seiten von diesem Blog zu füllen und habe dann Tag und Nacht, also wirklich 7 Tage die Woche, weil die Hauptaudience saß ja in Amerika. Ja, das heißt, ich habe eigentlich so um 11, 12 angefangen zu arbeiten und dann bis 4 Uhr nachts wirklich da durchgerockt, 7 Tage die Woche, jahrelang. Also das war, also da, wie gesagt, rückblickend weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Also es war wirklich, aber ich konnte auch gar nicht anders. Ja, es war einfach, es war so faszinierend für mich und habe dann angefangen, weil ich saß in der Schweiz, also wirklich weit weg von allem. Bin dann noch viel gereist, bin nach Las Vegas gereist, auf die Magic Trade Show und zur Bread and Butter in Barcelona und habe halt immer mehr Menschen aus dieser Szene kennengelernt, die Menschen, die hinter den Marken standen, kennengelernt. Und dann bin ich ja 2009 erst nach Berlin gekommen und habe hier praktisch dann das erste Büro aufgemacht. Ich habe von 2005 bis 2009 aus meinem Schlafzimmer heraus geblockt. Und das darf mir echt niemandem erzählen. Meine Eltern haben auch gedacht, sie haben echt einen Dachschaden. Also wie gesagt, war der absolute Wahnsinn. Und ja, und wie gesagt, aber habe nie aufgegeben. Also ja.
Aber ist nicht die Erwartungshaltung, wenn man BWL in Zürich studiert, dass man Banker wird?
Ja, genau. Also Banker oder Marketing oder mein Vater war 35 Jahre bei Procter & Gamble. Deshalb, das war so, ich glaube, von meiner Mutter aus, die hat gedacht, okay, Sohnemann geht schön ins Marketing bei Procter & Gamble oder bei L'Oreal. Genau, deshalb, das war jetzt nicht so gern gesehen, kann man schon so sagen. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis meine Mutter das akzeptiert hat. Aber ja, ich hatte dann um jetzt dann auch Glück, weil ich dann relativ schnell es geschafft habe, damit mir einen kleinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und es ging irgendwie auf, die Rechnung. Und konnte dementsprechend dann sagen, ich gebe dem jetzt mal eine echte Chance. Ja, und habe damals dann, habe ich mir, glaube ich, gesagt, okay, komm, probierst du jetzt 2, 3 Jahre. Und wenn es klappt, dann ist gut. Und wenn es nicht klappt, dann suchst du ja einen normalen Job sozusagen. Und genau, aber es ist irgendwie aufgegangen. Und wie gesagt, es wurde dann ja erst so zu einem kleinen Publishing-Geschäft die ersten 5, 6 Jahre. Und dann haben wir auf diesem Publishing-Geschäft ein Content-Studio aufgebaut. Also haben wir angefangen, auch Creative und Produktion zu machen für die Marken, haben viel Content für sie produziert. Das war so die nächste Evolution vom Heiß Nobody Geschäft. Und dann in der nächsten Phase haben wir dann, wie gesagt, angefangen mit Insights, Data und Strategie und haben wirklich angefangen, wie gesagt, diese Cultural Consultancy-Leistungen wirklich für die Marken auch zu erbringen. Also sind viel früher in der Wertleistungskette eingestiegen und haben wirklich angefangen, okay, was solltet ihr denn überhaupt machen für diese Audience? Welche Kollaboration, welchen Content, welche Produkte? Und sind da wirklich viel tiefer und viel früher eingestiegen in die Projekte, was natürlich ein Riesentraum für uns war, weil letztendlich, wie gesagt, ich war so fasziniert von den Marken und den Produkten und 10, 12, 13 Jahre später durften wir dann wirklich auch wirklich ran an die Produkte und an diese Marken und wirklich ihnen helfen, ihre Marken zu shapen für diese neue Welt, was natürlich ein Riesentraum war. Und der allergrößte Traum war eigentlich dieser letzte Schritt, weil für mich war, ich habe Heiß & Whitey immer als Marke gedacht. Ja, es war jetzt nicht als Publisher oder ich habe mich jetzt auch nicht unbedingt als Journalist gesehen, also, sondern ich hab die Marke Heiß & Whitey aufgebaut. Und deshalb war es natürlich ein Riesentraum, auch selbst Produkt zu machen. Ja. Und nicht nur über Produkt von den anderen zu berichten, sondern jetzt auch wirklich selbst Produkt mit anderen und auch allein zu designen und zu produzieren. Und das war ja so praktisch die letzte Evolution vom Geschäft, dass wir angefangen haben, selbst eine E-Commerce-Plattform und auch eine eigene Produktlinie aufzusetzen. Und genau, das ist jetzt, und wir machen aber alles noch. Ne? Also wir sind immer noch Publisher, wir sind natürlich im Kern auch immer noch Cultural Consultancy und Content Studio für viele Marken und jetzt aber auch mit einem eigenen Direct-to-Consumer-Geschäft letztendlich.
Aber was ist dein Claim to Fame? Wie hast du es geschafft, auch diese internationale Anerkennung zu bekommen? Ich meine, viele Consultancies, die hier gemacht werden oder Blogs, die sind dann erfolgreich gewesen in Deutschland oder im Dach, aber doch nicht global. Und für euch ist ja wirklich der wichtigste Markt Amerika. Also genau. Du hast es geschafft, als BWL-Student aus Zürich, ursprünglich kommt aus Mittelfranken, famous in Amerika zu werden.
Ja gut, ich meine, das Lustige war sowieso, also selbst heute, also wenn du einen New Yorker fragen würdest, wo kommt Heiß & Whitey her, dann sagt der ohne eine Sekunde nachzudenken, New York. Ja, also so, was lustig ist. Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Also erstens, gut, Heiß & Whitey gab es vom ersten Tag an nur auf Englisch. Ja, das heißt, normalerweise hätte ich ja wahrscheinlich in Deutsch gegründet, aus irgendeinem Grund, weil ich alles auf Englisch auch gelesen und konsumiert habe damals, habe ich mich ganz natürlich dafür entschieden, auch auf Englisch zu starten. Ich glaube, das war das eine Thema. Dann, dadurch, dass ich so abseits vom Geschehen saß, ja, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel von Anfang an in Berlin gesessen hätte, dann wäre ich, glaube ich, auch sehr natürlich in dieser deutschen Szene groß geworden. Oder in Paris in der französischen oder in London in der Londoner. So saß ich so abseits von allem und Zürich und Genf, wo ich danach saß, hat natürlich niemanden interessiert. Deshalb habe ich auch darüber nie gesprochen. Es war einfach irrelevant. Und ich war dementsprechend immer nur draußen. Ich war in New York und in Las Vegas und in Paris und in London und habe da die Leute kennengelernt. Und deshalb war es, glaube ich, auch so ein bisschen ungreifbar vielleicht, wo jetzt Heiß & Whitey genau herkam oder was vielleicht auch lustig war. Dann die Themen waren natürlich sehr amerikanisch. Streetwear, sehr amerikanisch, japanisch angehaucht, Sneakerkultur, super amerikanisch. Ja, wenn du die ersten 5 Jahre auf Heiß & Whitey waren nur T-Shirts, Hoodies, Baseballcaps, Turnschuhe. Also super amerikanisch. Ja. Und dementsprechend ist da ganz natürlich die Audience auch aus Amerika gekommen. Und deshalb, wie gesagt, waren eigentlich diese ersten 5, 6, 7 prägenden Jahre einfach extrem amerikanisch geprägt, muss man sagen. Es war jetzt, also wie gesagt, war kein Plan. Ich habe jetzt keinen Businessplan gehabt, gesagt, okay, so machen wir das jetzt, damit wir nicht europäisch rüberkommen. Sondern es war so einfach letztendlich. Also es hat sich einfach ganz natürlich so ergeben. Und irgendwann, wie gesagt, wir haben ja dann auch das erste Büro entstand ja überhaupt erst dann in Berlin, Jahre später. Und jetzt, heutzutage, steht die Marke schon, glaube ich, sehr stark für New York und Berlin. Ja, also nicht deutsch, nicht amerikanisch, sondern New York, Berlin. Das sind so die, ich glaube, dass die Städte machen die Marke auch wirklich aus. Und wie gesagt, da gehen wir auch jetzt sehr offensiv mit um, mit diesen 2 Städten. Aber genau, ansonsten, wie gesagt, super, weiterhin natürlich super international. Wir schreiben auch über ganz viel internationales Talent. Deshalb, die Wahrheit ist natürlich auch, unser Headquarter hier in Berlin ist ein bisschen historisch bedingt. Also ist jetzt, aber die Firma hatte aber sonst eigentlich nicht wirklich was Deutsches, muss man auch sagen. Ja? Wir haben 56 Nationalitäten bei uns im Team. Also es ist wirklich super, super international alles. Was ich natürlich auch super finde. Aber wie gesagt, alles zufällig so gekommen. Es war jetzt nicht in irgendeiner Form geplant.
Also wirklich ohne Strategie. Du hast im Schlafzimmer angefangen als One-Man-Show. Jetzt hast du über 160 Leute.
Ja, komplett. Also wie gesagt, also es geht sogar so weit, würde ich sagen. Ich bin 2009 nach Berlin gekommen. 2010 habe ich mit zwei Freunden hier in Berlin auch noch einen Retailer gegründet mit dem Namen Soto. Den haben wir von 2010 bis 2016 betrieben. Und mit dem Retail, im Bereich Retail, da haben wir dann relativ schnell auch ganz gut Umsatz gemacht. Wie gesagt, es ist halt Retail, kaufst Ware ein, Verkaufsware. Selbst dann habe ich noch gedacht, ich meine, da gab es Heiß und Beide schon 6 Jahre. Ach, who knows, vielleicht wird das zu meinem Hauptgeschäft jetzt und Heiß und Beide wird so ein Ding, was ich so ein bisschen auf der Seite mache. Weil da war ich in Berlin, du musst dir vorstellen, 2011 war ich in Berlin noch alleine. Mit keinem einzigen Mitarbeiter.
Okay.
Ja, und also 2012 habe ich die erste Mitarbeiterin hier in Berlin eingestellt. Und dann, wie gesagt, kam der Wachstum auf einmal schnell. Aber 2011 waren wir keine 10 Leute weltweit, die so ein bisschen verteilt saßen. New York, Montreal, London und ich alleine in Berlin. Ja, und dann, wie gesagt, hat es eigentlich erst dieser Wachstum, also was Headcount anging, hat dann erst angefangen. 2012 ging es dann so langsam los und dann ging es relativ schnell, muss man sagen. Und da haben wir also fast jedes Jahr verdoppelt den Headcount dann. Aber ich habe bis zu dem Zeitpunkt auch fast alles alleine gemacht. Ich habe 7 Tage die Woche, die ersten 6, 7 Jahre, 7 Tage die Woche jeden Artikel fast selbst geschrieben.
Und wahrscheinlich ständig durch die Welt geflogen, vor allem Richtung
genau,
Westen.
Genau, das waren die zwei Sachen. Ja, genau.
Und jetzt mit dem Big Picture Blick nach vorne, was hast du für eine Vision für Heist Nobiety? Angefangen als Blog und du hast es ja erwähnt, ihr seid Content Creator, ihr habt mittlerweile Pop-Up Stores, ihr habt ein fantastisches, hochwertiges Magazin, ihr macht ein Consulting, ihr entwickelt mit Boston Consultant White Papers, ihr seid Vordenker. Was ist so für dich das Big Picture in der Vision? Wo willst du es hinbringen?
Grundsätzlich liebe ich es natürlich, auf so vielen Hochzeiten tanzen zu dürfen. Ja, also einerseits den Marken beiseite zu stehen und ihnen zu helfen, ihre Strategien zu entwickeln und dann diese auch zu exekuten, macht mir einen unglaublichen Spaß. Ja, und weil auf der Seite dürfen wir natürlich auch mit den verschiedensten Marken arbeiten. Also mit Automarken, mit Luxusmodemarken, mit Streetwear-Marken, Sportswear, Retail. Also dürfen da wirklich in verschiedenste Welten eintauchen. Und da ganz tolle Sachen machen. Weil das Schöne ist ja auch, die Marken kommen ja auch nur mit Themen zu uns, die cool sind, um ehrlich zu sein. Also wie gesagt, also wir haben da echt einen absoluten Joker gezogen, weil wie oft wir hören, wir haben jetzt endlich was cool genug für euch ist.
Oh, wow, was für ein Kompliment.
Ja, also der Wahnsinn. Also wo selbst wir sagen, ihr seid doch verrückt. Also die coolsten Marken der Welt teilweise kommen dann so, wir wollten ja schon die ganze Zeit mit euch arbeiten, aber wir hatten einfach nichts Passendes und jetzt haben wir endlich was. Ja. Und also total, wo selbst wir da sitzen, also ihr spinnt ja komplett. Also wir dürfen, erstens dürfen wir nicht nur mit tollen Marken arbeiten, sondern mit diesen tollen Marken auch nur an ihren echt spannendsten Projekten. Also das Projekte, die für sie transformativ sind als Firmen. Also wie gesagt, wir wären verrückt, wenn wir es aufgeben würden, weil es einfach so einen Riesenspaß macht.
Du hast gerade erwähnt, dass ihr im Automotive-Bereich auch schon arbeitet und in Vorbereitung auf den Podcast habe ich ein paar Sätze von dir gelesen, wo du dich über Fußballvereine äußerst und sagst, dass Fußballvereine wie zum Beispiel FC Bayern München noch nicht richtig verstanden haben, dass sie im Grunde genommen auch Lifestyle-Marken sind, dass sie eben nicht nur erfolgreiche Fußballvereine sind, sondern dass man da auch noch mehr machen kann. Ist das ein Markt, den du auch siehst?
Grundsätzlich, ja, sehe ich. Wir sind auch da mit einigen Vereinen im Gespräch. Es ist natürlich kompliziert, weil du hast den Verein, du hast den Spieler, du hast die Sponsoren und eigentlich müsstest du natürlich alles gesamtheitlich denken. Ja, die Spieler müssten natürlich für den Verein promoten und vice versa und uns, aber alles so verzedert und der hat den Manager und der hat den Manager. Also wir haben schon ein paar Mal probiert, sind da bis jetzt noch nicht so auf dem grünen Zweig gelandet, aber wie gesagt, es wird. Also, aber ganz klar, also ich meine, in der Sekunde, wo du dir vorstellst, dass Juventus Turin veranstaltet Raves in Brooklyn. Ja, dann fragst du, was hat Juventus Turin mit Musikevent in Brooklyn zu, ja, weil es eine Marke ist, weil es eine Plattform ist, die Fans weltweit hat. Warum hat der FC Bayern New Yorker und ein Shanghaier Büro? Ja, und deshalb, ich glaube, da stehen wir wirklich noch ganz am Anfang. Das sind weltbekannte Marken, die, ich meine, wahrscheinlich wie kaum andere Marken Fans haben, dedicated Communities haben. Und ich glaube, das vergessen sie einfach manchmal, ja, dass die Leute, hunderttausende Menschen weltweit haben, die ihnen alles aus den Händen fressen würden. Aber sie müssten ihnen halt auch mal was geben. Ja, außer irgendwelche Trikots, die irgendwie Third Party hergestellt werden. Also ich, wie gesagt, ich glaube, super spannender Bereich.
An was denkst du, wenn du sagst,
alles, also an Produkt, an Experiences. Also ich glaube, das müsste man komplett gesamtheitlich denken. Genauso wie ein Ferrari gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass wir einer der teuersten Automarken der Welt sind, das Luxus-Autoprodukt schlechthin, und wir 35-Euro-T-Shirts bei uns im Ferrari-Store verkaufen. Dann haben gesagt, geht nicht. Ja, wir sind Luxusmarke und das müssen wir leben. Ja, und genauso muss auch der FC Bayern ihren Status als weltbekannter Fußballverein, denke ich, also meiner Meinung nach, anders leben. Und da gibt's halt sehr, sehr viele Sachen, die außerhalb vom Stadion passieren. Ja. Und es gibt ja auch einen Grund, warum Juventus Turin und Manchester United und Paris Saint-Germain viel mehr Umsatz machen als ein FC Bayern. Es liegt ja nicht an den Fußballerfolgen, sondern weil da einfach natürlich in PSG vermarktet sich als Lifestyle-Marke. Die haben Pop-Up-Stores in L.A. mit eigenen Nike-Sneaker-Kollaborationen und. Da passiert schon extrem viel. Haben im Fußball noch nicht allzu viele verstanden. Und diese ganzen Clubs vom FC Barcelona bis zum FC Bayern und, die ganzen Top-Clubs, also ich glaube, da geht noch extrem viel. Also die stehen ganz, ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, ihre Strukturen stehen ihnen da noch so ein bisschen im Weg, um das wirklich ordentlich ausleben zu können. Aber ich glaube, da wird noch viel passieren. Und hoffentlich dürfen wir bei der einen oder anderen Sache auch mit dabei sein.
Ach, da bin ich mir sicher. Und ich habe einen Satz noch von dir gelesen, dass du sagst, Fußballvereine können im Grunde genommen sehr viel lernen von Basketballclubs aus Amerika.
Absolut, ja, viel weiter. Was heißt ja lernen? Also wenn man sich einfach jetzt den Basketball in Amerika anschaut, da findet ja sprichwörtlich eine Fashion-Show statt auf dem Weg ins Stadion, ja, wo wirklich dokumentiert wird, was hat LeBron heute an, was hat Wade heute an, also wo wirklich die Marken gezeigt werden und. Also da ist Basketball schon noch viel mehr Lifestyle als jetzt Fußball, muss man sagen. Und ich glaube, nach dem Basketball hat einfach Fußball die beste Chance. Ja? Es ist einer der wenigen globalen großen Sportarten. Kann man jetzt nicht vorstellen, dass die American Footballer den Runway aufmachen bei sich im Stadion. Also das passt im Bereich Fußball schon sehr gut. Die Spieler haben wahnsinnige Reichweite. Also es gibt ja auch viele Spieler, die cool aussehen, denen Mode wichtig ist. Ich meine, das ist die andere Seite. Also die Clubs sind natürlich super interessant, aber es gibt natürlich auch super viele Spieler, die man nochmal ganz anders vermarkten könnte im Bereich Lifestyle. Aber es muss halt gesamtheitlich gedacht werden. Ja, und da geht es natürlich nicht, dass dann, wie gesagt, der Spieler halt irgendwie den Sponsor XY der anderen in die Kamera halten muss, weil das halt der Deal mit dem Verein ist. Also, ja. Und deshalb, wie gesagt, also die Strukturen stehen sich da noch so ein bisschen im Weg, aber finde ich einen super spannenden Bereich, wo wir schon oft angefragt wurden, uns auch schon oft Gedanken gemacht haben, aber es hat noch nicht so richtig geklappt, wie wir uns das vorstellen. Aber vielleicht hört es ja jemand und hat Lust, das nochmal neu aufzurollen.
Sehr gut.
Wäre spannend.
Lieber David, zum Schluss bitte noch drei persönliche Fragen. Dein Business, dein Kernbusiness ist New Luxury. Was bedeutet für dich eigentlich Luxus oder neuer Luxus für dich persönlich?
Ja, ich glaube, es bedeutet für mich hauptsächlich eine andere Verbindung zur Marke, eine andere Verbindung zu dieser Welt, eine persönlichere Verbindung, eine inklusivere Verbindung. Und ich glaube, ja, also es war ja alles früher sehr, es war wie so ein Schloss, was vor dir stand, und du warst eigentlich nicht wirklich willkommen in diesem Schloss. Und ich glaube, das ist eigentlich, was sich sehr jetzt verändert hat. Ja? Also, sondern dass es so halt gar nicht mehr geht, sondern du musst die Türen aufmachen, du musst deine Community daran teilhaben lassen. Und wie gesagt, es kommt, glaube ich, immer wieder so auf dieses Thema Access and Knowledge zurück in dem Bereich, dass du willst einfach als Kunde, und das will ich auch, du willst immer mehr wissen, du willst an dem Designer nah dran sein, der für dieses Haus arbeitet oder für die Marke arbeitet, du willst am Prozess nah dran sein, du willst wissen, wie wurde das hergestellt und wie ist es mit dem Thema Sustainability bei euch und wie ist es mit dem Thema Diversity bei euch? Das sind einfach alles Themen. Ich glaube, Marken konnten sich erlauben, viel verschlossener zu agieren in der Vergangenheit und das geht halt heutzutage nicht mehr. Und genau, das geht mir, glaube ich, ähnlich. Das erlebe ich genauso und möchte ich auch so erleben. Und genau, finde ich auch sehr spannend, jetzt zu sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt.
New Luxury, neue Coolness auch. Und natürlich, wir haben eine völlig neue Arbeitswelt. Du bist Unternehmer, du hast die Company aufgebaut von 1 auf über 160. Wie würdest du deinen Leadership-Style beschreiben?
Boah, was ist eine Frage. Jetzt muss ich wahrscheinlich aufpassen. nein, grundsätzlich, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, kollaborativ zu sein. Und eigentlich möchte ich gern eine Welt hier bei Heisnobiety schaffen, die es natürlich auch meinen Kollegen erlaubt, ihre Träume auszuleben. Ja? Und dass sie sich wirklich selbst mit einbringen können in Themen. Und ich glaube, das klappt auch ganz gut in den verschiedenen Bereichen. Also es ist, wie gesagt, keine David-Show hier, sondern wie gesagt, passiert alles sehr kollaborativ. Wir haben ein super Team in allen Bereichen. Wie gesagt, Leute, die teilweise viel besser sind in dem, was sie machen, als ich. Deshalb ich kann sie wahrscheinlich noch mehr gebrauchen, als sie mich. Genau, also ich glaube, das war mir immer super wichtig, dass sich jeder hier ausleben kann und auch seine Träume zum gewissen Grad ausleben kann. Und ich glaube, genau, das ist eigentlich so mein Wunsch und das versuche ich auch jeden Tag zu leben. Ich bin, wie gesagt, super involviert auch noch, besonders jetzt bei unseren Kunden, aber auch bei unserer Eigenmarke. Da stecke ich eigentlich so am tiefsten mit drin. Habe zum Glück in ganzen anderen Bereichen ganz tolle Kollegen, die das ganz, ganz toll führen und machen. Aber genau, also ich würde grundsätzlich sagen, sehr kollaborativ, sehr offen für Neues und muss ich auch sagen, ich bin ja theoretisch gar nicht mehr Teil der Zielgruppe, deshalb muss ich schon auch den Menschen um mich herum glauben, weil die, wie gesagt, wahrscheinlich besser verstehen, was die Zielgruppe möchte.
Und du hast vorhin erwähnt, dass du ständig arbeitest, 24/7, gern bis in die Nacht. Was treibt dich an?
Ganz so schlimmer wie früher ist es nicht mehr. Mal sagen, nee, geht ja auch gar nicht. Ich habe ja auch 2 Kinder mittlerweile, also kann ich nicht bis 3, 4 Uhr nachts vor dem Computer sitzen, wo ich immer noch schwer loslassen kann. Ich habe ja gewissermaßen schon das Glück, meine Passion hier auszuleben. Und es ist zwar so ein bisschen Klischee, aber trotzdem würde ich behaupten, dass ganz, ganz viele Sachen, die ich mache, sich natürlich nicht wirklich wie Arbeit anfühlen. Und dementsprechend es ist schon eine sehr schwammiger Übergang bei mir zwischen Arbeiten und Nicht-Arbeiten. Klar, ich arbeite natürlich schon 7 Tage die Woche und auch sehr gerne. Das kann ich mir auch nicht entsinnen, dass ich jemals ein Out-of-Office anhatte. Also noch nie. Also wirklich in 16 Jahren gab es bei mir noch nie ein Out-of-Office. Ich kann mir jetzt nie vorstellen, nicht meine E-Mails zu checken jeden Tag und nicht mal bei Instagram durchzuscrollen und nicht, weil ich muss, sondern einfach, weil ich will und weil es mir Spaß macht und kann mir um jetzt auch nicht vorstellen, dass sich das jemals ändert.
Wow. Die letzte Frage, lieber David. Du bist jetzt 39 Jahre alt, wirst im August 40. Wenn du auf deine Karriere zurückschaust und auf alles, was du gemacht und erreicht hast und aufgebaut hast, welchen Business-Rat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
Gute Frage. Also auch ein bisschen Klischee, muss ich sagen, aber ich glaube, es steckt schon eine gewisse Wahrheit darin. Es ist einfach wichtig, dass du etwas machst, was du wirklich liebst. Ja, und weil, wie gesagt, nur dann kannst du dich dem Thema komplett preisgeben und kannst viel Zeit damit verbringen, ohne dass es sich nach Arbeit anfühlt letztendlich. Also ich glaube, das ist super wichtig. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich jetzt so viele Tipps hätte und ich habe nicht alles richtig gemacht, also so wie es bei jedem ist. Aber ich glaube, wie gesagt, man muss fleißig sein, es gibt eigentlich keine Abkürzungen, ja, also das, ich glaube, da muss man sich auch ehrlich gegenüber sein, muss einfach Gas geben und genau, ich glaube, du musst wissen, wann du abgeben musst. Ich glaube, das ist schon wichtig. Also ich hatte das Glück in meiner Karriere dann oft zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen hier reinzuholen, die mir es erlaubt haben, dann auch gewisse Sachen abzugeben. Und diejenigen haben es dann viel besser als ich gemacht. Ich glaube, man muss sich schon so ein bisschen bewusst sein, was seine Stärken sind und seine Schwächen. Aber wie gesagt, ich glaube, das lernt man alles on the job. Also ich glaube, da gibt's dann gar nicht so viele Tricks letztendlich. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man wirklich was macht, was einem auch wirklich Spaß macht.
Abgeben heißt ja auch immer, Verantwortung abgeben heißt ja auch Vertrauen. Bist du jemand, der leicht und gern vertraut?
Ich weiß nicht, ob leicht und gern, aber ich kann vertrauen und ich kann auch abgeben. Und wie gesagt, dieses Vertrauen baut sich ja auch auf über eine gewisse Zeit. Deshalb, ich arbeite auch wirklich sehr, sehr gerne mit Leuten lange zusammen. Also hab gerne Menschen lange um mich herum. Und damit dann eben genau dieses Vertrauen entsteht und man abgeben kann. Genau, ich glaube, das ist ganz natürlich, dass sich das Ganze dann ergibt. Aber wenn das der Fall ist, wenn es die Situation hergibt, dann auf jeden Fall, ja.
Vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe super viel gelernt. Danke für deine Zeit.
Danke, Tom. Hat mir auch Spaß gemacht.
Wie geht dein Tag jetzt noch weiter?
Wie geht mein Tag? Ach du, wie um jetzt denn der Tag von den meisten? Ich habe jetzt noch 6 Zoom-Meetings, die ich mache, mit also intern, extern. Genau, also gar nicht groß spannend leider. Das ist schon ziemlich eintönig, muss man sagen, momentan.
Die neue Zeit. Hm?
Die neue Zeit, ganz genau.
Alles Liebe für dich, alles Gute für Heisnobiety, für dein Team, und ich bin gespannt, was du noch alles machen wirst.
Vielen, vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.